In den Kurven gehen die Proteste weiter und weiter. Auf Tennisbälle folgen ferngesteuerte Autos und Flugzeuge und mittlerweile beschäftigt die Thematik dank der Fans in den Kurven die gesamte Republik. Unter anderem darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Hubi Koch. Hubi ist seit Kindesbein an glühender Fan des FC Schalke und wir sprechen über das Trauma 2001, welches er live im Parkstadion durchleben musste, aber auch darüber, wie er im Sommer 2022 den Wiederaufstieg von S04 feierte und sich irgendwie auf die Spielerparty sneakte. Welche Rolle spielte Hubi in der Anti-Tönnies-Kampagne und was kann er uns aus dem Maschinenraum des deutschen Fußballjournalismus verraten? Anderthalb Stunden nostalgisches Fußballgelaber, steht nichts mehr im Wege, also nichts wie rein in die neue Folge von Kurvenhelden. Kurvenhelden, Fußball und Fankultur und damit rein in die 8. Folge und auch diesmal bin ich nicht allein. Der nächste Gast hat sich in unsere kleine Sendung verirrt. Was lange währt, wird endlich gut, denn wir sind ja schon eine ganze Zeit lang hier im Austausch über einen Besuch im Kurvenhelden-Podcast, bestimmt seit etwa 2 Jahren oder so. Das mussten wir aber aus verschiedenen Gründen immer mal wieder schieben, wobei zur Wahrheit auch gehört, dass das eher an mir als an dir lag. Insofern schön, dass du Wort gehalten hast. Und heute hier mit mir zusammen durch die Folge rauscht. Ich freue mich sehr, dass du da bist und begrüße ganz recht herzlich Hubi Koch, moin, nach Bremen.
Ja, moin Finn, ich grüße dich auch. Schön, dass ich da sein kann und dass es endlich klappt.
Ja, ich habe mir lange überlegt, wie ich dich am besten und am treffendsten hier irgendwie anmoderieren soll. Aber wenn ich mir deinen Werdegang und deine Aktivitäten so angucke und die verfolge, dann fällt es einem offen gestanden nicht ganz leicht, das in kurzen Worten mal eben so vorzustellen. Mhm. Also was man sagen kann, ist, dass du auf jeden Fall medial sehr präsent bist, auf Instagram und YouTube auch ein recht großes Publikum ansprichst und dich zu ganz vielen Themen meinungsstark äußerst. Also du bist ja, oder du bezeichnest dich ja auch selbst als Meinungsjournalist und hast in deiner Vita auch den einen oder anderen Preis auf diese Weise abgeräumt. Deutscher Fernsehpreis 2016 gewonnen. Webvideopreis 2017 gewonnen und auch den Grimme Online Award 2019. Und, das ist das Wichtigste an dieser Stelle, du bist auch ein großer, großer Fußballfan und Fußballromantiker. Darum soll es heute natürlich in erster Linie gehen. Trotzdem wollen wir aber jede Menge über dich und auch deine Biografie und dein Fandasein erfahren. Also kurzum, die Expertise über deine Person, die liegt ganz klar bei dir selbst. Insofern verrate uns und mir, was müssen die Leute über dich, was müssen die Leute über Hubi Koch wissen?
Ich weiß ja jetzt gar nicht, was genau die Leute wissen. Wahrscheinlich viele Leute, die Kurvenhelden hören, kennen mich ja nicht, wenn sie jetzt nicht Schalke-Fans sind. Also viele Schalke-Fans kennen mich eher als Fans anderer Vereine. Aber in erster Linie muss man natürlich wissen, ich bin Schalke-Fan seit immer und mache vornehmlich Filme und ja auch ein Podcast-Projekt jetzt letztes Jahr zum Thema Sucht und Drogen bei Radio Bremen, süchtig nach alles. Und ja, bin so im politischen Gefilden unterwegs mit Meinungsstatements, was du ja sagtest, aber eben auch mit vor allem Reportage, also rausfahren, sich das angucken und irgendwie Reportagen und Dokumentationen daraus zusammenschneiden. Was witzig ist aber, dass das auch nicht alle so auf dem Schirm haben. Ich zitiere aus der Kurve, ich glaube, es war auswärts in Leipzig, wo wir abgestiegen sind und es war Auswärtsspiel in Leipzig, dementsprechend kommt ein Schalke-Publikum schon rabenvoll an und ich laufe so 2 Jungs in die Arme und der eine sieht mich und erkennt mich offensichtlich und schreit mich an, ey, Hubi, du geile Fotze, ich feiere alle deine Lieder. Und ich dachte so, okay, wow, ich feiere alle deine Lieder. Ich war so, okay, danke Bruder, danke, freut mich. Aber ich wusste, und dann haben wir nicht weiter geredet. Und ich dachte, weiß er überhaupt wirklich, wer ich bin? Sieht er meine Sachen? Weiß er, dass ich keine Musik mache? Oder was geht eigentlich ab?
Naja. Ja, das ist doch mal eine nette Gesprächseröffnung.
Ja, genau. Also unter der Prämisse gehe ich jetzt auch in diesen Podcast rein. Also feiern alle meine Lieder.
Alles klar. Soll ich dir mal sagen, wann ich dich das erste Mal gesehen habe oder wo ich das erste Mal auf dich aufmerksam geworden bin?
Ich bin gespannt.
Um und bei, keine Ahnung, 2018 oder so, da wurde mir ein Video von einem schneidigen blonden Kerl in schwarz-weiß-rotem Poloshirt von einer Deutschlandfahne in die Facebook-Timeline gespielt.
Und ich weiß, worauf es hinausläuft.
Ja, da hast du über eine Protagonistin aus der rechten Szene philosophiert und ihre Demoreden kritisch unter die Lupe genommen. Ja, wie war das noch? Hast du dich mit der Person nicht später sogar noch zum Interview getroffen?
Ja, da ging es um, das war so das Aufkommen von der Rechtsruck in Deutschland, der ist ja nicht erst seit gestern im Gange. Das läuft ja schon die ganzen letzten 10 Jahre oder so. Und das habe ich eigentlich als politischer Journalist, würde ich sagen, relativ intensiv begleitet, weil mit Gründung von Pegida und so weiter und mit Gründung der AfD, wann war das, glaube ich, 2013? 12, 13, 14? Da war ich in Syrien gewesen, habe mir sehr viel zu Migrationspolitik gemacht und 2015, wo dann die ganzen Syrer letztendlich aus dem Krieg bei uns angekommen sind, war das natürlich ein sehr heißes Thema. Und diese Frau Esther Seitz, die hatte irgendwie so eine Rede gehalten in meiner Heimatstadt Bonn, Bad Godesberg. Und hat da über Flüchtlinge gehetzt und hast ihn nicht gesehen und so weiter. Und ja, da habe ich ihre Rede so ein bisschen aufs Korn genommen von der Deutschlandfahne und habe dann tatsächlich mit dieser Frau gechattet. Und dann habe ich sie auch getroffen. Und ich wollte sie eigentlich dazu bewegen, dass sie mit mir ein Interview auf Kamera macht und wir ein Streitgespräch haben, wo ich wusste, dass ich sie komplett auseinandergenommen hätte, ohne einen Schnitt. Und ich habe gesagt, guck mal, du kannst nicht kommen mit Lügenpresse und dies und das. Wir machen einfach ein Interview, du und ich. Wir starten die Kamera ein, nehmen auf, machen 60 Minuten zu 5 Fragen, diskutieren und fertig. Ja, dann wollte sie sich aber erst ohne Kamera treffen und das ist dann auch passiert. Aber zu dem Videotake kam es dann leider nicht mehr. Aber ja, mit der habe ich mich getroffen, Esther Seitz. Die macht aber heute gar nicht mehr so Politik. Die hat jetzt irgendwie bei Corona irgendwie hat sie was anderes gemacht.
Ah ja, habt ihr noch Kontakt?
Nee, ich habe das nur irgendwann bei Facebook. Ich glaube, sie ist ziemlich lost. Also ich glaube, sie ist ziemlich lost.
Okay, also man merkt schon, du gehst oft dahin, wo es wehtut. Du bist ja auch für einen Film, hast du ja gerade schon gesagt, ins Kriegsgebiet gereist und hast dich da, ich glaube, das kann man so sagen, in Lebensgefahr gebracht, oder? Wie war das damals bei den Dreharbeiten zu deinem Film Süchtig nach Dschihad?
Ja, Süchtig nach Dschihad war ja mein erster Film, genau, eine Dokumentation aus Syrien 2014. Also das war gerade in der Zeit, wo der IS das Kalifat ausgerufen hat und das quasi da so richtig losging mit islamistischem Terror und kurz vor diesen ganzen Anschlägen auch in Europa, vor Charlie Hebdo und dem Nizza-Attentat und so weiter. Das war für mich in Syrien damals ziemlich krass mit 24, natürlich auch so meine Politisierung im Grunde. Also, wo du hinfährst und denkst, ach, ich mache jetzt mal einen Film, ich mache jetzt mal eine Reportage, ist auch interessant, ich habe einen guten Kontakt und so. Und dann merkst du, ei, so einfach ist das gar nicht. Und ei, das ist auch eine krasse psychologische Belastung, in so ein Kriegsgebiet zu fahren. Und da filmt man nicht mal einfach so und schneidet das irgendwie zusammen. Ja. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und da war ich ja 24. Ich war aber letztes Jahr nochmal in Syrien, in Rojava, in den kurdischen Gebieten. Den Film gibt es auch auf YouTube, Geblieben in Rojava. Da wird auch viel Fußball gespielt übrigens. Im Heimatdorf von Mo Dahoud waren wir, in Amude, in Nordsyrien. Da wird in dem Film auch viel Fußball gespielt, Geblieben in Rojava. Könnt ihr ja mal abchecken auf YouTube.
Das letzte Projekt, was ich von dir so zuletzt verfolgt habe, hast du eben gerade auch schon angesprochen. Das war deine Podcast-Reihe Süchtig nach alles. Da hast du dir Gäste zu verschiedenen Suchtthematiken eingeladen, von Dating-Sucht, Alkoholsucht bis hin zu Arbeitssucht. Ich glaube sogar auch hier Ultimate Team Sucht war, glaube ich, auch mit dabei.
Ja, Ultimate Team, also, das versteckte Glücksspiel im Kinderzimmer, ja.
Ja, genau. Also wer sich so ein bisschen mit dir beschäftigt hat, der weiß auch, dass auch du irgendwie eine Suchtgeschichte hast. Du gehst da auch recht offen mit dem Thema um und du warst ja Cannabis-abhängig, hast in der Zeit irgendwie zweimal deinen Führerschein verloren und man konnte dir quasi dann online dabei zusehen, wie du dir dann das Rauchen schließlich abgewöhnt hast. Ja. Was hilft dir denn im Leben aktuell dabei, da standhaft zu bleiben? Gerade wenn man so vielleicht in sozialen Gruppen unterwegs ist oder wie viele andere im Stadion steht und um einen herum alles raucht und kifft.
Och ja, ich muss da eigentlich gar nicht mehr groß standhaft bleiben, muss ich sagen. Also mittlerweile bin ich an einem Punkt, wenn um mich herum gekifft wird, das kommt jetzt in meinem Alltag relativ wenig vor, weil ich jetzt echt nicht mehr so viel mit Kiffern abhänge, beziehungsweise die Leute, die ich kenne, auch mit dem Kiffen aufgehört haben, ab einem bestimmten Alter. Hab das Gefühl, das ist so ein bisschen mehr die Droge der 20er und spätestens, wenn es dann in die 30er reingeht, dann ist es eigentlich nicht mehr so präsent wie vorher. Aber wenn ich zum Beispiel in der Kurve stehe und da wird gekifft, da freue ich mich immer. Da denke ich immer, ach Mensch, schön, das war doch eine schöne Zeit, das riecht gut. Das, da kommt, wenn auch, also ist ja auch sehr positiv besetzt irgendwie so der Geruch und dieser ganze Flair und so weiter. Ja, ja. Aber ich bin froh, wenn andere rauchen und andere kiffen, weil ich habe das genug gemacht. So, ich brauche das nicht mehr. Oder
aber
ich sollte
kommt dann
das ich,
nicht nochmal erhebbar zurück.
Nee, so nicht. Also so mal kurz, vielleicht so, boah, wäre geil, schon mal nochmal einen zu rauchen, aber ich weiß, ich kann das nicht kontrollieren und ich bin ein Junkie und dieses, ich rauche dann mal ab und zu ein und einmal im Monat wurde dann immer sehr schnell zu doch jedes Wochenende und aus jedes Wochenende wurde sehr schnell wieder doch täglich und dann hängst du da wieder paranoid auf der Couch und denkst dir, mein Leben zieht an mir vorbei. So, also weiß ich, da würde ich zwangsläufig immer wieder hinkommen, wenn ich kiffe, von daher lass ich es bleiben.
Womit kompensierst du das denn? Also hast du da irgendwas, was dir dabei hilft? Oder?
Mir fällt gerade auf, wo ich auf den Kalender gucke, zu dem Zeitpunkt, wo das jetzt gesendet wird, habe ich wahrscheinlich mein Dreijähriges, 3 Jahre nicht kiffen. 2021, ja. 24. Februar war der letzte Joint. Womit kompensiere ich das? Ja, vornehmlich, aber also am meisten eigentlich Sport. Also ich habe wirklich eine ganz gute Sportroutine mir angeeignet und ich bin nicht mehr so exzessiv am Arbeiten und nicht mehr so völlig überdreht, dass ich mich so runterkiffen muss, weil das hat auch immer sehr, sehr viel damit zu tun, in einem Workaholic-Film völlig überdreht zu sein, dann schnell den Pause- oder Standby-Button zu drücken. Damit man irgendwie mal chillen kann abends so.
Ich hatte auch bei dir den Eindruck, dass es so ein bisschen so eine, ja, wie du gerade schon gesagt hast, so ein Mischmasch aus Workaholic beziehungsweise so vielleicht Arbeitssucht, zu dem Thema hast du ja auch einen Podcast gemacht und auch dann eben die Cannabis-Sucht. Du hast ja, dann kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, eine Zeit lang in München auch bei Sport1 in der Redaktion gearbeitet. Ja, und ich stelle mir aber jetzt grundsätzlich bei dir vor, dass du, jetzt bist du selbstständig und so weiter und musst selbst für deine Aufträge sorgen. Stelle ich mir vor, die Arbeit wird dadurch nicht weniger, oder?
Nee, aber der Druck, den man sich selbst in der Arbeit macht, den kann man ja beeinflussen. Und das ist auf jeden Fall dadurch auch mit therapeutischer Begleitung und so, dass ich nicht mehr so viel Druck auf so Arbeit lege. Also sagt sich jetzt leicht, weil das ist natürlich totaler Quatsch. Ich lege immer noch sehr viel Druck auf meine Arbeit und definiere mich sehr dadurch und bin im Moment gerade live und direkt jetzt in Mitte Februar sehr frustriert, dass ich so langsam in das Jahr reinstarte und auf den vertraglichen Abschluss von mehreren großen Projekten warte. Und das macht mich wahnsinnig, weil ich will, dass das jetzt vorangeht. Aber es ist viel weniger als früher, dass ich da so mich so völlig reinsteige. Also ich kann sehr viel besser irgendwie eine Distanz wahren. Und glücklicherweise habe ich das dann auch so, dass ich A, Aufträge kriege und B, dann auch ganz gut verhandeln kann, dass ich davon noch leben kann. Und außerdem, selbst wenn ich gar nichts habe, weiß ich, ich kann immer einen Film machen und mit meiner geilen Community einen Crowdfunding-Film machen. Und diese Crowdfunding-Filme, die zu 100% independent entstanden sind, die waren auch mehr oder weniger branchenüblich bezahlt, sodass ich weiß, wenn ich einen Film auf YouTube mache und den gut bewerbe und da Energie reinstecke, auch dann werde ich irgendwie Geld verdienen können. Und wenn alle Stricke reißen, Digga, gehe ich Kellnern, scheiß drauf.
Ja, du hast eben erzählt, dass du ja auch in Rojava warst. Welche Bedeutung hat der Fußball denn da vor Ort?
Ja, also da, wo ich war, in Amude, hatte das eine ganz große Bedeutung, weil das in so einer kleinen, also warte mal, muss man kurz beschreiben. Ich war da, es war Sommer, super heiß. Du kannst quasi gar nichts machen den Tag über. Also draußen Fußball spielen kannst du voll vergessen. Aber so ab 22 Uhr war da in Amude eben so eine Halle mit einem sehr stumpfen Kunstrasenplatz, wo eigentlich mehr Granulat liegt, als wirklich noch Kunstrasen zu sehen ist. Und da gab es immer so ein Turnier. Also da gab es in den 10 Tagen oder 14 Tagen, ich weiß gar nicht, wie lange ich genau da war, eigentlich jeden Abend ein Spiel von diesem Turnier. Und die haben so eine lokale Meisterschaft ausgetragen. Und wenn du da in der Halle warst, sieht man ja in dem Film, geblieben in Rojava, da hast du gar nicht mehr gecheckt, dass du da in einem Konfliktgebiet oder in einem Kriegsgebiet bist. Also das hat man wirklich komplett vergessen, weil dann geht's darum, macht er jetzt vorne den Ball rein oder nicht und wird da abgetackelt und war es ein Foul und hat der Schiri das gesehen. Also ich muss dir jetzt nicht Fußball erklären, aber da ging's um Fußball. So, und das war schon, also für mich als Besucher, der da mal kurz reingeschaut hat, unglaublich krass zu sehen, was das da für eine Bedeutung hat.
Also auch eine große Ablenkung zum Konflikt.
Ja, genau, totaler Eskapismus. Ja. Musst du dir auch vorstellen, also in einem Ort, wo du halt auch eine ganz andere Medienlandschaft hast oder in Rojava ganz andere widrige Bedingungen, du lebst total lange ohne Strom, du hast dauernd Stromausfälle, fließendes Wasser gibt's so auch nicht, da muss immer ein Truck kommen und irgendwelche Tanks vollladen, dauernd hast du Bombardements, jetzt gerade auch hat Erdogan wieder die Bombardements in Nordsyrien intensiviert, also für die kurdische Bevölkerung in Nordsyrien ist das Leben mehr als widrig, die internationale Gemeinschaft guckt eigentlich weg, dieser Konflikt schwelt da die ganze Zeit, ohne dass irgendjemand etwas macht, du hast da jetzt keinen Nightlife oder weiß ich nicht, eine große Medienlandschaft und Kiosk und Schnick, Schnack, Schnuck, Theater, dass du die ganze Zeit irgendwas machen kannst. Da gibt es viel weniger Dinge, die du machen kannst. Und deswegen ist das bisschen, was es gibt, umso wichtiger, zum Beispiel Fußball.
Ja, okay, dann zurück nach Deutschland. Du hast es eingangs schon erwähnt und einmal fallen lassen. Du bist Fan des FC Schalke 04, aber seit einiger Zeit, ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis oder gar kein Geheimnis, wohnhaft in Bremen. Welche ja. Berührungspunkte hast du denn durch deinen Wohnort jetzt mit der lokalen Größe SV Werder, der ja kürzlich seinen 125. gefeiert hat mit einer riesigen Choreo im Weserstadion?
Ja, die Choreo fand ich ein bisschen schwierig, weil sie da alle sich so einen Plastiksack übergestülpt haben und dann reden sie alle von Nachhaltigkeit, aber teilen 50.000 Plastikdinger da aus. Also dachte ich mir, Mann, Leute, das hätte ich da doch eben schlauer machen können. Naja, ja, mit Werder, gut, im Grunde mein gesamter Freundeskreis, Freundesbekanntenkreis hier in Bremen ist natürlich Werder-Fan und ich bin hier so... Da, was dahin geht, ziemlich außen vor, was für mich interessant ist, weil Fußball ist ja ein unglaubliches Vehikel auch, um neue Städte hinsichtlich Sozialleben zu erschließen und so weiter. Und ich habe damit gar nichts zu tun. Also wenn Werder spielt, dann verlasse ich meistens das Haus nicht, weil mir das viel zu trubelig ist im Viertel und viel zu viel, also ich wohne genau im Ostertor-Steinviertel und das ist halt so das Viertel, was direkt ans Weserstadion angrenzt und hier laufen dann halt die ganzen Fans durch und alle Kneipen sind voll und so weiter und so fort. Also es ist geil, wie Bremen, die Stadt, den Verein lebt, das ist geil, aber das ist halt nicht mein Verein, so. Deswegen gucke ich mir das an, aber ich bin jetzt nicht am Werder gucken und da am Jubeln und gehe da raus und sage mir, SV Werder. Nee, so weit geht's nicht.
Okay, warum bist du nach Bremen gezogen? Was war da der Grund?
Ursprünglich war es Job. Also ich habe ja bis 2019 beim Y-Kollektiv gearbeitet, diesem Reporterverbund von Funk, jetzt ARD. Und die damals ausschließlich produzierende Produktionsfirma, die sitzt in Bremen. Und mit denen habe ich sehr viel gearbeitet, deswegen bin ich hierher. Und als meine Zusammenarbeit mit denen dann endete, bin ich aber hier pappen geblieben, weil Bremen ist geil, sage ich dir. Also Bremen ist eine sehr chillige, total unterschätzte deutsche Stadt.
Ja, das glaube ich.
Genau. Ich gut vorstellen. Nur es gibt keine Schalke-Kneipe. Also ich habe ja auch in Köln gewohnt und da gab es zumindest noch eine Schalke-Kneipe. Auch in München gab es eine Kneipe, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, wo ich immer Schalke geguckt habe, aber da war ich auch immer draußen, wenn ich nicht gearbeitet habe. Nur hier in Bremen, Alter, gibt's gar nichts. Also das ist echt mies.
Gibt's denn da andere Vereinskneipen oder nur Schalke nicht?
Nee, es gibt Werder-Kneipen natürlich überall. St. Pauli wird ja auch noch viel gezeigt. Sonst andere Vereinskneipen, weiß ich nicht, habe ich mich jetzt aber auch nicht drum bemüht. Eine ständige Vertretung gibt's. Da wird's bestimmt, die Köln-Spiele werden sie bestimmt zeigen. Aber sonst weiß ich gar nicht so genau. Okay. Ich guck meistens zu Hause.
Bevor du nach Bremen gezogen bist, warst du ja an mehreren Orten heimisch. Du hast eben schon Köln und München fallen lassen. Geboren im Ruhrgebiet, aufgewachsen dann im Wechsel zwischen Münsterland und Rheinland. Du hast in München gelebt und studiert, später in Köln. Und jetzt letztendlich ging es dann nach Bremen. Also du warst dann schon mehreren Mentalitäten ausgeliefert. Überall in jeder Stadt gibt es ja einen anderen Schlag Mensch.
Auf jeden
Wo
Fall,
sind da aus deiner Sicht so die größten Unterschiede? Und wenn du mal so in den Rückspiegel schaust, was würdest du da am ehesten als deine Heimat bezeichnen? Bremen haben wir jetzt gehört, aber wenn wir Bremen ausklammern.
Ja, so als Heimat, ja. Also wenn ich zu Hause bin, wenn ich nach Bonn fahre oder nach Köln zu meiner Familie und so, da fühle ich mich auf jeden Fall sehr heimisch. Dahingehend, dass ich den Zungenschlag und die Leute und so weiter irgendwie geil finde. Aber im Laufe der Jahre und wenn man ein paar Jahre aus einer Stadt weg ist, verändert sich natürlich auch vieles. Die Leute haben andere Leben, beziehungsweise sind weggezogen von denen, mit denen man mal war. Ist halt so in den 30ern, alle Freunde wohnen irgendwie woanders und das ist irgendwie so sehr fragmentiert alles. Aber von der Mentalität her, um das jetzt zu beantworten, fiel es mir am schwersten in München, auf jeden Fall. Also München, da kam ich so... Was auch daran lag, dass ich sehr viel gearbeitet habe und meistens in der Redaktion oder ein bisschen in der Uni war und jetzt nicht so das Münchner lokale Leben geschnuppert habe. Aber diese Vorurteile, die man über München hat, die in meiner Erfahrung haben die sich bestätigt. Also, dass die Leute eher verschlossen sind und so mir ist an mir und so ein bisschen krantelig und so. Und das irgendwie hat mir gar nicht gefallen. Köln finde ich sehr einfach, um Kontakt zu schließen und rauszugehen und irgendwie unter Leute zu kommen. Bremen hat auch ein bisschen gedauert, aber wenn man dann mal drin ist, dann ist es sehr zuverlässig und ich mag das Nordische, sage ich dir, ehrlich gesagt sehr gerne, weil es dem, also ich würde sagen, Bremen, die Mentalität in Bremen und die Mentalität im Ruhrgebiet, die sind sich gar nicht so unähnlich. In Bremen würden sie dir jetzt nicht so viele Sprüche drücken und sind nicht so gerade raus, dass sie dich mit Scheiße volllabern. Oder so eine, so die Härte in der Herzlichkeit ist nicht ganz so ausgeprägt, sagen wir mal so. Aber so die Bremer, die ich kennengelernt habe, die sind ähnlich wie die im Ruhrgebiet. Die müssen nicht erzählen, wie geil sie sind. Sie müssen nicht vor sich hertragen, was sie alles Tolles machen. Das ist eine gewisse Bescheidenheit und eine gewisse Selbstverständlichkeit in dem, was du machst. Und wenn man sich mit irgendwas profiliert und so ein bisschen rumgockelt, dann ist das eher unangenehm. Weißt du? Und das ist in München zum Beispiel voll anders oder auch in Köln, allein durch die Größe der Stadt und so weiter. Wenn ich nach Köln komme, denke ich mir, boah, Leute, ihr seid hier alle ganz super special, krass unterwegs. Und irgendwie in Bremen finde ich gut, weil es ähnlich wie das Ruhrgebiet so normal ist. So, es sind einfach normale Leute.
Ja, München hätte ich mir fast gedacht, dass du das sagst. Du hast da eine Zeit lang ja auch in der Redaktion von Sport 1 gearbeitet, unter anderem für den Doppelpass. Was war da genau dein Job?
Ja, also ich habe ein Praktikum gemacht, direkt nach der Schule, beim DSF damals noch, Deutsches Sportfernsehen. Ja. Wie, du arbeitest beim Deutschen Sportfernsehen? Ist das da, wo immer die sexy Sportclips laufen?
Ja, genau da.
Ja, genau da arbeite ich. Und der wurde ja irgendwann, der Sender wurde irgendwann umbenannt in Sport 1 und dann war ich da freier Mitarbeiter, relativ jung, ich glaube mit 19 schon oder mit 20. Und weil Sport 1 ein krüppelarmer Sender ist. Leben die sehr viel von Praktikanten, schleifen da unglaublich viele Praktikanten durch, zu meiner Zeit. Und von diesen Praktikanten sind halt viele nicht gut, aber einige sind gut und sind sehr fleißig. Und ich würde sagen, ich war erstens sehr fleißig, weil ich wusste, das ist eine riesen Chance, hier beim Fernsehen Fuß zu fassen. Und zweitens war ich dann relativ gut in dem, was ich gemacht habe. Und wenn du dann als freier Mitarbeiter anfängst, dann ist es sehr durchlässig. Also habe ich irgendwann mit 23 im Grunde alles gemacht. Also du fängst an als Redaktionsassistent, dann bist du irgendwann Redakteur und machst so Beiträge, so diese 3-4 Minuten, die bei Bundesliga aktuell laufen. Mhm. Also Mats Krise, Schalke, Pressekonferenz, Trainingsbilder, paar Spielbilder. Wie es bei Schalke weitergeht.
Hast du die auch eingesprochen?
Ja, ja, genau. Sowas dann alles. Wie es bei Schalke weitergeht, bleibt abzuwarten. So ein auf den.
Ah ja.
Ja, und dann so Sendungsleitung, also Sendungen konzipieren, Spieltaganalyse habe ich viel gemacht. Das war eigentlich so mein Weekly Business und eigentlich das, was mir am meisten Bock gemacht hat. Die Liga Total Spieltaganalyse. Weiß ich nicht, wer sie noch kennt.
Ja, natürlich.
Das war richtig geil mit Thomas Helmer und Thomas Strunz.
Ja.
Und anderen illustren Gästen, da habe ich immer vorbereitet, war irgendwann Sendungsleiter, also du sitzt in der Regie und hast dann einen Sendungsplan, den du halt so mit Helmer oder mit den anderen Redakteuren zusammen erarbeitet hast und bist halt in der Regie dafür verantwortlich, dem Regisseur und dem Moderator und den Technikern zu sagen, welche Szene jetzt wie kommt, wie wir weitermachen, oh, wir hängen ein bisschen, wir müssen jetzt die eine Szene rausschmeißen, wir müssen in die Werbung, was weiß ich, so, also fährst halt die Sendung. Und beim Doppelpass war ich meistens nur so Ablaufredakteur. Das ist quasi die rechte Hand vom Sendungsleiter, also so ein Sendungsassistenz. Und da sitzt du halt im Ü-Wagen, guckst, dass die Werbungen richtig laufen, dass die Cornersplits reinkommen, dass die Taufen für die Gäste richtig sitzen und so. Und guckst eben ein bisschen drauf, dass die Zeiten stimmen und so. Also einfach auch so ein bisschen die Sendung begleiten.
Ja.
Aber ich war auch manchmal, das will ich nicht unterschlagen, ich war auch nämlich als Reporter unterwegs, da bin ich auch bei Arndt Zeigler in der Sendung gelandet. Da war ich, glaube ich, sogar noch Praktikant oder ich war schon Jugendredakteur, weiß ich nicht. Aber da war bei den Bayern Pressekonferenz und da sollte eigentlich Ribéry kommen, der kam dann aber nicht. Und dann kam er irgendwann und die Polizei kam und so weiter, weil ein Stalker in die Kabine vom FC Bayern vorgedrungen war. Und sich da auf Ribéry's Platz gesetzt hat und er wollte mit ihm reden. Und das war natürlich eine riesen Nachricht. Ein Stalker geht zu den Bayern rein. Unglaublich. Hier, ich von der Säbener Straße berichte, was alles passiert ist. Sie sehen nichts. Ich erzähle ihnen irgendwas, was sie eh nicht sehen. Aber war natürlich für so ein Fernseh-Dings ganz witzig.
Für Sie vor Ort in München, Hubi Koch für
das
Sport 1.
Das war der Satz, genau.
Sehr
und das kam dann bei Zeigler, das war irgendwie ganz witzig. Naja, also du machst halt alles und nix ein bisschen. Dann habe ich so 3-4 Jahre nur Fußball gemacht, aber irgendwann war das für mich auch auserzählt.
Dann wurdest du irgendwann befördert zu den sexy Sportclips.
Ja, dann musste ich auf dem Tenniscourt am Netz blank ziehen. Ja, genau.
Also wenn du jetzt den 10-jährigen Finn fragst, dann wäre das für den der Traumjob gewesen. Ich habe früher mit meinem besten Freund damals immer Premiere World gespielt. Haben uns so ein Hardcover-Buch genommen und dann da so Tastaturen raufgemalt und dann so als Laptop benutzt und dann immer die Konferenz nachgespielt. Also ja, für mich als Kind absoluter Traumjob.
Ja, also es war absoluter Traumjob. Also ich wollte jetzt gerade kurz einhaken zu den sexy Sportclips, da hätte ich auch noch eine Geschichte erzählen können, aber ich gehe erst noch auf das Traumjob-Ding ein, weil das war natürlich, seitdem ich denken konnte, wollte ich Sportjournalist werden. Und seitdem ich denken konnte, wollte ich irgendwie zum Fernsehen und wollte auf dem Reporterplatz sitzen. Seitdem ich rangeguckt habe mit Werner Hansch und Jörg von Torra in hässlichen Sakkos, wie sie in den 90s ranmoderieren. Also nichts fand ich geiler als Sportfernsehen.
Klar.
Und dann das so von innen zu sehen, war natürlich unglaublich geil. Gerade wenn du so Anfang 20 bist und dann als Student brutto gleich netto auch noch richtig gutes Cash damit verdienst, also für einen Anfang 20-Jährigen. Also das ist ja natürlich schon abgefahren, weil erstens kriegst du dieses Praktikum oder kriege ich dieses Praktikum beim deutschen Sportfernsehen. Dann weiß ich, ich habe 3 Monate, wo ich mich zerreiße und quasi der beste Praktikant sein will, den es jemals hier gegeben hat, weil ich will hier einen Job haben, Alter. Ich will hier bleiben. Du siehst das erste Mal ein Studio von innen und die Redaktionsräume und hängst mit den Gästen ab und auch als Praktikant, wenn du da irgendwie nur ein Wasser bringst oder so, denkst du, oh fuck, Alter, da ist Rolf Töpperwien. Boah, heftig, ich hab den jetzt, so sieht der, so, weißt du? Also ist ja, und der Zauber für jemanden, der gerade vom Abi kommt und dann das Fernsehen von innen sieht, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie geflasht ich davon war. Und dann bist du halt irgendwie auf einer Timeline 3 Jahre später plötzlich auf Augenhöhe in der Redaktion mit Thomas Strunz und mit Thomas Helmer den vergangenen Spieltag anbereden und überlegst, welche Szenen nehmen wir rein und wie arbeiten wir das auf und machen wir doch eher den Fokus auf die vergebenen Chancen oder auf die fehlende Spieleröffnung oder machen wir doch die Defensive ein bisschen größer und was ist eigentlich unser Twist jetzt in der Sendung? Und lernst unglaublich viel von erfahrenen Redakteuren und Redakteurinnen auch, Shoutout Claudia Ebel. Das war unglaublich geil. Unglaublich geil.
Ja.
Und hat einen auch ziemlich geerdet, weil man meint ja immer, man hätte so viel Ahnung von Fußball. Aber wenn du mit so Profis und Ex-Profis zusammenarbeitest, dann merkst du, Digga, einen Scheiß weißt du, gar nichts weißt du. Du bist die letzte kleine Wurst, du hast gar keine Ahnung von Fußball. Naja, und das hat ziemlich Bock gemacht und bist dann irgendwie so im völligen Traumjob Flash. Ich muss aber sagen, ich hatte dann irgendwann mit 23 so meinen ersten Burnout, würde ich rückblickend sagen. Also nicht diagnostiziert, aber war schon so, weil du studierst Vollzeit und hast dazu immer in so einem Live-Kontext gearbeitet. Ist auch unglaublich stressig im Fernsehen, immer nur live, jeden Tag oder fast jeden Tag. Und mit 23 denkst du dir, Alter, wo sind die letzten 3-4 Jahre geblieben? Du hast nur gearbeitet und kannst nicht mehr schlafen und knirschst mit den Zähnen und bist auf einmal jeden Tag am Kiffen und bist die ganze Zeit nur am Kiffen, Alter. Was ist denn mit dir los? Ja, und dann kam so eine kleine Sinnkrise von wegen, will man das eigentlich jetzt die ganze Zeit machen? Also, ist schon geil, aber wenn du dich sehr viel mit Fußball beschäftigst, auf einer professionellen Ebene als Journalist, wird das dadurch nicht bedeutender. Und mir hat irgendwie so ein bisschen die Bedeutung gefehlt von dem, was ich tue, weil wenn ich jetzt erzähle, Ribéry hat wieder, weiß ich nicht, eine geile Vorlage gemacht und Arjen Robben und Robbery ist das geilste Duo und Schweinsteiger ist ja sowieso ein geiler Zocker. Will ich dann in 20 Jahren auch noch alles erzählen oder will ich nicht vielleicht irgendwas von mehr Reichweite oder Tragweite, sagen wir mal, machen? Und dann ging es nach Syrien und so, ne?
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, wenn man mal dann so dein Instagram verfolgt, dann sieht man ja, wie du bei deinen Dokus dann auch den Schnitt und so alles selber machst. Das ist ja eine unheimliche Frickelarbeit. Jo. Da hast du sicherlich dann aus dem Praktikum oder aus deiner Studienzeit beim DSF sicherlich ganz viel dafür mitgenommen, oder?
Jo, auf jeden Fall. Also Sport 1 war im Grunde das absolute Fundament meiner weiteren Karriere. Also alles, was danach kam, konnte ich mir nur zutrauen, weil ich 4 Jahre bei Sport 1 jeden Tag live die Beiträge gemacht habe. Und weil ich wusste, ich kann schneiden und ich kann eine Kamera bedienen und das kriege ich schon irgendwie hin. Es gibt ganz, ganz viele. Wenn du jetzt guckst, also wenn ich jetzt Fernsehen gucke, bei DAZN, bei Sky, bei Amazon Prime und so weiter, immer wenn ich Fußball gucke, Leute, die ich on screen sehe, also vor der Kamera, aber auch im Abspann, wenn ich gucke, wer macht Sendungsleitungen, wer ist Ablaufredakteur und so weiter, ganz, 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 ganz viele. Im Grunde, also die gesamte Sport, sportjournalistische Welt, die kommen, haben alle bei Sport1 angefangen. Also ganz, ganz viele kommen alle bei Sport1. Sport1 ist quasi die Norbert-Elder-Schule.
Die Knappenschmiede des Fernsehens.
Genau, ich wollte es gerade sagen, die Knappenschmiede des Sportjournalismus ist Sport1.
Wenn du sagst, du warst beim Doppelpass und hast da auch so die Sendung so ein bisschen mitgeleitet, dann bist du ja auch da sehr viel in Kontakt mit sehr, sehr prominenten Menschen gekommen. Was war da so die eindrücklichste Begegnung?
Boah, verschiedene. Also von der Aura her muss man sagen, auf jeden Fall so ein Mensch wie Oliver Kahn, weil der einen mit dem Arsch nicht angeguckt hat. Also Oliver Kahn hat so, also für Oliver Kahn habe ich quasi nicht existiert und ich glaube für ganz, ganz viele Gäste und auch für Kommentatoren und Moderatoren habe ich nicht existiert. Also Fußball und die Leute, die da eine gewisse Größe sind, also jetzt auch die Sportjournalisten, das sorgt dafür, dass die Leute sich in einer anderen Sphäre und in einer anderen Realität wähnen. Das ist wirklich ganz, ganz verrückt. Aber Oliver Kahn hatte auch eine krasse Aura, musste man wirklich sagen. Was ein eindrücklicher Moment war, kann ich erzählen vom Doppelpass. Es war kurz vor der Sendung, Jörg von Torra, genannt Wonti, hatte 40 Fieber oder irgendwas und war wirklich fix und fertig in der Besprechung schon. Ach so, in der Besprechung musste bei Jörg von Torra auf dem Teller, das war ja im Kempinski Hotel, ist es ja bis heute, im Besprechungsraum immer schon Big Pack Gulluas Blau liegen.
Und ist klar, okay.
Im Besprechungsraum in diesem Hotel wurde nicht geraucht, außer natürlich von Jörg von Torra. Also der hat eine nach der anderen weggequarzt. Und bei der Besprechung schon den ganzen Raum eingenebelt.
Aber der Helmut Schmidt des Sports.
Der Helmut Schmidt des Sportjournalismus, genau. Und er war aber fix und fertig. Also er hatte Fieber und Grippe und sah richtig scheiß aus. Der war so im Arsch. Und sagte aber, nee, ich kann das machen und so weiter. Und eine halbe Stunde vor Sendung haben wir den Notarzt gerufen. Also der kam ein Krankenteam und so weiter, die haben ihm da eine Infusion gegeben und so weiter und so fort im Backstage. Und die haben gesagt, Wonti, komm, wir rufen hier, Olli Schwesinger macht das und so. Der hat damals so den Netman gemacht, Schwesi kann noch moderieren und so. Nee, ich mach das. Und pünktlich um 11 Uhr steht Wonti vor der Kamera, lässt sich nichts anmerken, moderiert dadurch, als wäre gar nichts. Du merkst ihm gar nichts an. Und ist fertig und danach sofort so, jetzt muss ich mich hinlegen, ich kann nicht mehr. Aber das zu sehen, wie ein Mann, der völlig fertig ist, für 2 Stunden einfach komplett funktioniert und der gute Laune-Wonti ist, den wir alle kennen aus dem Fernsehen, das fand ich richtig krass. Und da muss ich immer wieder dran denken, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn ich selber beim Dreh bin und ich gerade Zoff mit dem Kameramann hatte oder irgendwie, was weiß ich, irgendwas ist, was halt nicht funktioniert oder man selber krank ist oder irgendwie privat irgendwas hat, gerade auf dem Handy gesehen hat und denkt, oh fuck, Alter, meine Freundin fuckt mich gerade ab, aber ich muss jetzt hier drehen, dann denke ich immer in diesem Moment und denke, jetzt muss ich einen Wonti machen. Ist scheißegal, jetzt mach einfach.
Gibt's die Sendung noch irgendwo zu sehen auf YouTube? Sieht man ihm das an?
Nee, ach, keine Ahnung, welche das war. Also das sind so 3 Millionen Sendungen, die da gelaufen sind. Ja. Keine Ahnung, aber hat man eben nicht angesehen. Nee.
Bist du denn da auch mit Schalkern in Berührung gekommen, die ja dann, ja, du bist ja Schalke-Fan, so einen Idol-Status für dich hatten?
Ja, Olaf Thon war natürlich oft bei der Spieltag-Analyse. Olaf Thon war so ein bisschen Oberstudienrat-mäßig, wenn man ihn mit den anderen Ex-Spielern vergleicht, muss man wirklich sagen. Wer war denn noch von den Ex-Schalkern da? Nee, Olaf Thon war so Stammgast. Peter Neururer natürlich. Der ist ja bis heute, gehört er ja zum Inventar, glaube ich. Ich gucke gar keinen Sport1 mehr. Keine Ahnung, ist der noch am Start im Fan-Talk? Gibt es Fan-Talk überhaupt noch?
Ich glaube ja. Da ist doch immer Mario Basler. Da gibt es doch immer diese kleinen Schnipsel, oder? Wenn der irgendwie einen raushaut über Kimmich oder sonst irgendwen. Aber ich glaube, Peter Neururer ist eine feste Größe. Ich glaube, der ist da nicht wegzudenken.
Auch schwierig, ja. Mario Basler. Das ist auch sowas. Also wenn ich heute da wäre, ich könnte da heute gar nicht mehr arbeiten, weil ich denke, so jemand wie Mario Basler, Alter, der politisch auch so wirklich sehr fragwürdig ist, der kann gar nicht so eine Bühne die ganze Zeit haben. Und dieses, oh ja, also wir haben früher Gin Tonic getrunken und 10 Kippen geraucht. Hahaha, ich hole Applaus.
Nee, Wodka Lemon war das. Wodka Lemon, bitte.
Ja, wie das ist so dumm, Alter. Weiß ich nicht. Guckst du das?
Den Doppelpass?
Nee, Fan Talk oder so.
Nein, ich gucke dir doch den Fan Talk nicht an.
Ja, weiß ich nicht.
Auf keinen Fall.
Keine Ahnung.
Nein. Ich habe jetzt am Sonntag zum ersten Mal so geplant den Doppelpass geguckt, um mir das Gelaber über die Fanproteste anzugucken. Mm. Ansonsten gebe ich mir das eigentlich in der Regel nicht. Nee.
Ja, Fanproteste, muss man sagen, ist ja geil. Können wir einen Teaser machen, reden wir ja später noch drüber. Aber das wird ja nicht mehr nur im Doppelpass besprochen, sondern jetzt auch bei Hart aber Fair oder bei Markus Lanz oder. Und das ist völlig geil, dass die Kurven dieses Landes dafür sorgen, dass das so eine Öffentlichkeit findet. Weil das würde niemals passieren, hätte man das einfach abgenickt und kommentarlos oder mit 3-4 Bannern irgendwie kommentiert. Mhm. Aber diese Tennisbälle und die elektronisch gesteuerten Autos und die Modellflugzeuge und die Bengalos und hier Nürnberg quasi Platzsturm in klein, was sie da gemacht haben, alles super geil.
Ja, absolut. Sehe ich genauso. Aktuell gibt es ja also immer noch diese massiven Fanproteste. Also nochmal als kurzer Reminder für alle, es hat ja die erste Abstimmung gegeben irgendwann mal, wo sich dann die Mehrheit der Clubs gegen einen Investor entschieden hat. Dann hat die DFL im Dezember einfach nochmal im Geheimen abstimmen lassen und mit einer Stimme ging das dann für einen Investor aus und diese Stimme kommt sehr wahrscheinlich, es ist wohl nicht bewiesen, aber es ist wohl so, von Hannovers Präsident Martin Kind, der vom e.V. eigentlich die Weisung erhalten hat, dagegen zu stimmen. So, und aufgrund der vielen Proteste ist jetzt mit Blackstone schon ein erster möglicher Investor abgesprungen. Ja, hat gesagt, wir sind irgendwie irritiert über die Diskussion in Deutschland. Jetzt bleibt mit CVC nur noch einer über. Und der wird ja aufgrund der Verbindung nach Saudi-Arabien nun auch noch kritischer gesehen. Und ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt. Und ich glaube, die anhaltenden Proteste, die auch immer kreativer werden. Du hast gerade gesagt, ferngesteuerte Autos in Köln, ferngesteuerte Autos mit Rauchtöpfen bewaffnet in Rostock. Ferngesteuerte Flugzeuge in Freiburg, in Nürnberg der Platzsturm oder den Innenraum, wo der Innenraum betreten wurde und. Also die geben mir eigentlich immer mehr Hoffnung, dass das Ganze doch nochmal kippt und es zumindest zu einer Neuabstimmung kommen wird. So, also das gibt ja auch schon die ersten 5-6 Vereine, die das durchaus auch schon beantragt haben. So, du bist ja durchaus auch als Kritiker des modernen Fußballs bekannt. Ja, was sind deine Gedanken zu der ganzen Thematik?
Ja, also das wäre ja ein Riesenerfolg, wenn man das schafft, dass die Abstimmung neu durchgeführt wird. Ob transparent oder nicht, ist erstmal dahingestellt, weil ich glaube, dass diese Proteste in der Form auch den ein oder anderen Funktionär und Stimmungsberechtigten, Stimmungsberechtigten, die machen ja gerade einen guten Job, die Stimmberechtigten, die sind aber vielleicht deswegen nochmal ins Grübeln gekommen oder würden bei einer zweiten Abstimmung vielleicht anders abstimmen. Und wie du gesagt hast, Martin Kind ist eigentlich weisungsgebunden an den e.V. Wenn das wirklich so wäre, wäre es natürlich ein starkes Stück und quasi eine
Verstoß gegen 50 plus 1.
Genau, Verstoß gegen 50 plus 1 in einem völligen Alleingang. Das wäre natürlich krass, aber ich hoffe, dass es eine zweite Abstimmung gibt und das, ja, diese Investorenrückzug mit Blackstone, da war ich ehrlich gesagt nicht so überrascht beziehungsweise begeistert, weil ich mir dachte, dieser andere Fonds da, die sind ja eh viel mächtiger. Also die sind ja eh viel größer. Mhm. Also hatte Blackstone wirklich da eine realistische Chance oder ist das jetzt nicht auch ein bisschen Promo zu sagen, ach nee, komm, wir ziehen nochmal zurück und haben durch eine Nachricht nochmal unseren Namen überall lanciert. So. Mhm. Aber gut, weiß ich nicht.
Möglich. Ja, genau. Also bleiben wir weiter gespannt. Es wird sicherlich noch weitere Proteste geben, solange das die Kuh da nicht vom Eis ist.
Ja.
Und wie du schon gesagt hast, ne, es ist jetzt eine sehr, sehr breite Öffentlichkeit, wird darauf aufmerksam. Ich meine, du hörst es ja in jeder Talkshow, in jeder Live-Übertragung. Es äußern sich Leute dazu. Heute habe ich gerade wieder Marcel Reif gehört. Also die reden sich ja um Kopf und Kragen, kommen inhaltlich überhaupt nicht rein in das Thema.
Und das ist der Punkt.
Und jetzt ist es heute bei Markus Lanz war's. Heute ist es bei Hart aber Fair. Also Die breite Öffentlichkeit spricht drüber und das ist ja eigentlich schon der sehr, sehr große Erfolg.
Das ist der große Erfolg, aber ich wollte dich jetzt auch fragen, weil ich die Sendung nicht gesehen habe, Doppelpass jetzt am letzten Sonntag. Und ich jetzt nur bei DAZN oder bei Sky da immer nur diese Halbzeit bzw. Vor- oder Nachberichte verfolge und mir da auch denke, Leute, ihr habt gar keine Ahnung, wovon ihr redet. Und diese Experten, ihr könnt vielleicht 352, 433, 451 analysieren, aber ihr habt offensichtlich keine Ahnung, was da gerade diskutiert wird oder worum es da geht. Weil ich höre immer nur so, ja gut, die eine Seite, die andere Seite ist jetzt auch mal gut, jetzt muss man immer weiterspielen und so. Digga, die checken das gar nicht. Und deswegen mal die Frage, wie war das denn im Doppelpass am Sonntag? Und welchen Eindruck hast du, wie Fußball-Deutschland darüber diskutiert, also in Persona von ehemaligen Spielern und Funktionären?
Ja, denen geht es im Prinzip nur darum, dass das Spiel unterbrochen wird. Ja, wir gucken Fußball, um ein Spiel angepfiffen zu sehen und abgepfiffen zu werden. Wir wollen keine Unterbrechung. Jetzt ist auch mal gut, so, das ist der Tenor, wir haben es jetzt ja verstanden. Das kann jetzt auch mal ein Spiel wieder durchgespielt werden. Die haben aber auch die Abstimmung gemacht, hier Dopafon und dann hier auf Twitter und so weiter haben sie dann da Abstimmung gemacht. Wie sehen das denn die Leute? Und da kam immer raus, 70% der Leute möchten oder haben Verständnis für die Proteste. Und das ist so eigentlich das, was da hauptsächlich rübergekommen ist. Aus der Runde konntest du eigentlich im Prinzip nichts erwarten, weil da die immer gleichen Leute saßen aus Presse und Stefan Effenberg war da. Hier der Draxler war da, der redet ja auch, ne? Also das kannst du ja auch alles, also überhaupt keine Empathie für das Thema.
Ja, ich und meine,
der einzige, der da war, da habe ich jetzt den Namen nicht im Kopf, der saß daneben neben König, der hatte da ein, zwei gute Takes zu. So, das Einzige, was er denn kritisiert hat, war das Fadenkreuz, wo Martin Kind drin war. Ich meine, das wurde jetzt ja auch in Voldemort und Harry Potter umgeändert. Also von daher, ja, also das war nichts Erhellendes.
Ja, das Ding ist, also das meine ich auch gerade, also wenn ich jetzt heute als der Mensch, der ich dann 15 Jahre später geworden bin und wenn du so ein bisschen politischer oder gesellschaftspolitischer unterwegs bist und so eine Sache wie jetzt so ein Investoreneinstieg oder nicht, oder die Öffnung, das ist ja ein hochpolitisches Ding. Das sehe ich heute ganz anders, als wenn ich jetzt 20 gewesen wäre und Sportjournalist, in Anführungsstrichen, war bei Sport 1, weißt du? Mhm. Und die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe oder die ich kennengelernt habe, diese ehemaligen Spieler oder Funktionäre und so weiter, das sind halt in erster Linie Fußballer. So. Und ja, deswegen ist das, finde ich, sehr schwierig, dass da Leuten als Experten befragt werden, die offensichtlich keine Experten sind. Und auch wenn du sagst, so ein Alfred Draxler oder so, das ist ja auch alles so dominiert von der Bild-Zeitung, dieses ganze Gebiet, Fußball. Da gab es ja auch diese Geheimtreffen bei Corona. Bundesliga-Funktionäre treffen sich, dass die Bundesliga weiterlaufen kann in den Räumen der Bild-Zeitung. Also das Fußball ist so eine Cash-Cow und die Bild-Zeitung profitiert massiv davon, dass sie beim Fußball so gut aufgestellt ist und macht damit extrem viel Auflage und so weiter. Aber das so wirklich einordnen, ja, muss man sich nachher mal gucken, was bei Hart aber fair so erzählt wird. Aber auf jeden Fall kann ich nur sagen, ich finde es super, super geil, wie diese Proteste laufen, dass das alles super kreativ ist, dass das friedlich ist, dass das einen Punkt hat. Und dass das auch in den Stadien passiert, wo man nicht daran vorbeikommt. Also jeder, auch auf der Haupttribüne, muss sich damit auseinandersetzen oder wird wie ein Hundewelpe in die Scheiße gedrückt von dem, was da gerade passiert und kann sich dem gar nicht entziehen. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen letzte Generation mäßig, nur nicht so ganz so nervig, weil der Punkt ist viel klarer zu greifen und passiert dort, wo es halt verhandelt werden muss, nämlich im Stadion.
Und ich nehme auch keine Pfiffe wahr vom Rest des Publikums. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Es geht ja manchmal so, keine Ahnung, es wird Pyrotechnik gezündet und so weiter. Dann pfeift vielleicht die Haupttribüne oder Teile des Publikums. Aber in dieser Thematik habe ich noch nicht gesehen oder zumindest nicht wahrgenommen, dass da große Teile vom Publikum irgendwie pfeifen würden. Sondern ich merke da schon, dass das schon irgendwie eine breite Zustimmung auch hat.
Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt war. Ich glaube, bei irgendeinem Spiel, ich habe es nur auf Twitter gesehen, dass da irgendwie eine kleine Menge gerufen hat, ihr macht unseren Sport kaputt oder so. Also wirklich aber nur so kleinere Dings, weil war so ein Twitter-Thread, meine ich, wo das dann entbrannt ist. Und dann der Kommentator aber sagte, ja, und hier zeigt sich schon der Riss in der Fangemeinschaft und so weiter. Da dachte ich, ja, okay, Leute, also bleibt mal locker. Bleibt mal wirklich locker, weil so einfach ist das nicht.
Und ja, und zumal ihr macht unseren Sport kaputt, möglicherweise auch nicht an die Leute gerichtet waren, die da protestiert haben,
ja,
sondern
ja,
an die Investoren.
Ich weiß noch mal vielleicht eine kleine Anekdote aus der Sport 1-Zeit. Ich habe noch nie darüber so ausführlich gesprochen wie jetzt, deswegen labere ich einfach drauf los, weil ich mich freue, darüber zu erzählen und weil es, glaube ich, auch sehr viel erzählt darüber, wie Sportmedien funktionieren. Ich glaube, Jungredakteur, es ist Champions-League-Spiel. Ich glaube, Bayern gegen Bordeaux ist auch völlig scheißegal. Ich bin mit einem anderen Jungredakteur auf der Tribüne und die Bayern-Fans hatten vor dem Spiel gegen Bordeaux irgendein Banner hochgehalten, Und ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, weiß ich nicht. Ist ja auch jetzt egal. Es ging irgendwas mit Kommerzialisierung des Fußballs oder was weiß ich. Und haben so einen Banner hochgehalten und ich konnte das aber nicht sehen, weil das war so verknickert, weißt du. Manchmal kann man es ja nicht so richtig gut lesen und es läuft ein bisschen ab vorne oder hinten und so.
Ja.
Und dann frage ich ihn so, ey, Digga, was steht denn auf dem Banner? Kannst du das lesen? Ich kann das gar nicht erkennen. Frage ich meinen Kollegen. Und er sagt, ach, da steht irgendwas, was die Fans halt immer schreiben. Was weiß ich denn? Und es hat ihn gar nicht interessiert. Es hat ihn zu keinem Zeitpunkt interessiert, was da überhaupt in der Kurve verhandelt wird. Er hatte mit Fankultur nichts zu tun. Er war einer dieser vielen, die halt Sport und Medien studieren und halt irgendwie so coole Mediendudes sind, die halt Sportjournalismus machen wollen, aber mit Fankultur nichts zu tun haben. Und davon gibt's ganz, ganz viele. Und das sind die Leute, die jetzt...
Die Mehrheit.
Genau, und das sind die Leute, die jetzt in den Redaktionen verhandeln, wie gehen wir jetzt eigentlich mit den Fanprotesten um? Was machen wir für einen Beitrag? Wie machen wir es eigentlich?
Ja.
So.
Ja, ist ganz schwierig. Also, ja. Also, es ist ja grundsätzlich so, wenn du Fußballübertragung guckst und da passiert was in den Fankurven, ob das jetzt Pyrotechnik ist, dann kommt da so Kommentare. Ich weiß noch genau, das war irgendwie Bremen, als Bremen im Europacup gespielt hat bei Saint-Étienne oder so. So, da war dann Pyro und dann sagte er, man mag nicht mehr hinsehen. Auf der anderen Seite gibt es dann, ich glaube, Oliver Schmidt war das, der hat irgendwann mal gesagt, ja, ich persönlich habe ja nichts gegen Pyrotechnik. Was wurde der öffentlich zerrissen für diesen Spruch?
Jo, stimmt. Oh, das weiß ich auch noch. Olli Schmidt ist auch einer, der sagt aber auch nochmal seine Meinung. Ich muss aber auch sagen, bei was Pyro angeht, habe ich das Gefühl, dass auch bei DAZN die Kommentatoren da ein bisschen, also dass sie jetzt nicht mehr so alles wegverteufeln, wenn da was passiert.
Ja,
also das habe ich den Eindruck, dass das schon ein bisschen akzeptierter ist. Man muss ja auch sagen, man sieht, habe ich das Gefühl, viel mehr Pyro als früher. So die letzten 5 Jahre habe ich das Gefühl, sieht man so viel Pyro wie davor gar nicht. So. Oder täuscht mich
also
das?
Also bei DAZN habe ich auch... Nee, finde ich auch. Also ich finde auch, also nochmal kurz zu DAZN, finde ich grundsätzlich ist ja auch erstmal so ein jüngerer Sender so vom Gefühl her. Und ich hatte letztens auch so den Podcast gehört, wo Benny Zander zu den Protesten gesprochen hat. Und er hat auch eine sehr klare und sehr gute Meinung zu gehabt. Also kann ich nur jedem empfehlen, sich den Podcast, glaube Kicker meets DAZN oder so, keine Ahnung, nochmal reinzuziehen. Da hat Benny Zander sehr genau dargelegt, worum es geht und wie die Leute und wie die Redakteure, wie die Kommentatoren das einfach fehlinterpretieren und so darüber hinweggehen und es einfach so als Störung verkaufen auch. Ne?
Genau.
So, und zum Thema Pyrotechnik, ja, finde ich auch, ist mehr geworden, finde ich aber gut. Ich glaube, es liegt einfach auch daran, ich finde, es ist auch nach Corona hat es einfach nochmal Geschwindigkeit oder Fahrt aufgenommen. Ja, die Leute werden einfach, glaube ich, organisierter, die werden einfach sicherer in ihrem Handeln. Und es ist ja überhaupt nicht so, dass Pyrotechnik jetzt irgendwie, klar kann da was passieren, klar sind die Dinge heiß, wenn man da anfasst, dann tut man sich auch weh. Aber die Leute, wie sie damit umgehen, ist ja überhaupt nicht gefährlich. Das ist ja koordiniert, organisiert. Die sind durch 85.000 Meter Gaffer-Tape gesichert an irgendwelchen Fahnenstöcken, so die Rauchbomben zum Beispiel. Also das ist ja auch sehr, sehr sicher, wie die Leute das durchführen. Von daher finde ich, das hat sich sehr, sehr zum Positiven also professionalisiert, wie die Kurven zünden heutzutage im Vergleich zu früher.
Wenn so ein zugekokster Macker auf dem Zaun Pyro in der Hand hat, was soll schon passieren? Nee, Spaß, auf jeden Fall. Also das ist auch viel geiler eingesetzt, muss man sagen, bewusst eingesetzt. Schalke hatte ja neulich diese Pyro, wo der weiße Rauch zu blau wird oder blau zu weiß, weiß ich nicht. Wo dann aber auch die Polizei kommt mit, nein, es sind hier die Sicherheitsbedenken und jetzt gibt's Pyroverbot und hast du nicht gesehen und so weiter. Also es wird natürlich auch trotzdem immer noch benutzt, um Gruppen zu kriminalisieren, beziehungsweise um halt Repressionen zu fahren. So. Aber ja, muss ich auch sagen, wenn du dir überlegst, wie viel Pyro gezündet wird und wie oft gibt es jetzt wirklich eine Nachricht von, dass sich da einer wirklich verbrannt hat oder dass wirklich was passiert ist. Also wie oft wurde in den letzten 20 Jahren in einem deutschen Fußballstadion einer von Pyro verletzt? Also
ja, ich glaube, das letzte Mal, wo ich davon gehört habe, war irgendwie Nürnberg in Bochum. Das ist aber auch schon locker 10 Jahre her. Ich meine, früher wurden die Dinger einfach random irgendwie in der Westkurve im Fritz-Walter-Stadion angerissen. Da hat man dann immer von südländischer Atmosphäre und rote Teufel gesprochen. So, ja. Das hat sich ja aber auch im Zuge der WM 2006 halt, wurde es komplett kriminalisiert und jeder Einsatz davon skandalisiert.
Ja, ja.
Ja, und das hat sich einfach so, das zieht sich ja durch, wenn du siehst, Kerner da 2013, Hart aber fair.
Ja, da, ne? Muss ich auch dran denken.
Früher hat man bei Hart aber fair Bengalos an Schaufensterpuppen gehalten, um zu demonstrieren, dass die davon brennen. Ja.
Ja.
Heute sprechen sie über Fanthemen, das ist auch nicht schlecht.
Ja, Mann, das ist eigentlich sehr gut zusammengefasst. Sehr gut, der Wandel der Zeit, sehr gut zusammengefasst. Denn die gesellschaftlichen Themen werden eben auch im Fußballstadion verhandelt. Und Fußballfans sind eben viel mehr als irgendwelche halb angesoffenen Idioten, denen man vorm Spiel ein Mikro in die Nase hält und dann so ein Voxpop sendet von wegen, und was glaubst du heute? Ja, ey, wir werden gewinnen, ey. So, so wurden ja Fans lange wahrgenommen in Sportmedien. So, und nicht mehr, so Stichwortgeber und witzige O-Töne und ein bisschen Enttäuschung einfangen, aber dass sie wirklich was zu sagen haben, dass Fanbündnisse politische Arbeit machen, Pressestatements machen, wirklich eine Haltung haben zu gesellschaftlichen Themen und die auch in Kollektiven diskutieren und vertreten. Ich glaube, das sickert jetzt so langsam durch, weil das auch sehr wohl begründete Meinungen sind.
Und sich ja auch über jahrelange Vereinsarbeit einfach auch Gehör verschaffen im Verein selbst, ne? Und dafür ihre Werte und für ihre Themen einfach auch kämpfen und da auch Erfolge verzeichnen.
Ja, auf jeden Fall.
Also es gibt ja, also wenn wir, Kai Berndtschein ist das beste Beispiel aus der Kurve zum Präsidenten, aber es gibt ja auch andere Vereine noch, wo irgendwie Ultras oder aktive Fans im Aufsichtsrat sitzen oder sonst wo aktiv sind. Ne? Also das ist ja einfach auch eine jahrelange Arbeit, die da einfach auch Früchte trägt irgendwann.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das kann es ja nur, weil da was dahinter steckt und nicht wie andere sagen, weil jetzt irgendwie, was weiß ich, der Extremismus überhand gewinnt oder so. Die Chaoten schon wieder. Das sind Bilder, die wir nicht sehen wollen. Na, das
die Taliban der Fans.
Ja, die Taliban der Fans, genau. Das ändert sich halt.
Ja.
Das ist gut.
Ja. Okay, dann kommen wir jetzt nochmal zu dir und bleiben im Thema Fußball. Wir haben jetzt gehört, dass du in Deutschland recht viel rumgekommen bist. Aber wir wissen auch mittlerweile, dass du es seit klein auf mit dem FC Gelsenkirchen-Schalke von 1904 hältst. Zwischen Münsterland und Rheinland. Da gibt es ja eine unfassbare Fülle an großen Traditionsvereinen.
Jo.
Wie läuft da so eine Fußballsozialisation in diesem Pulverfass ab? Da kann man sich vor Eindrücken und Einflüssen doch eigentlich kaum retten, oder wie ist das?
Ja, tatsächlich hatte man immer sehr viel Kontakt mit anderen Fanszenen, wenn man von Bonn, wo ich überwiegend zur Schule gegangen bin, bis zu meinem Abitur, auf Schalke fährt und im Grunde ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel ist, weil du erstmal 3,5 Stunden mit dem Zug dahin eiern musst und bei den ganzen Umstiegen natürlich durchs Ruhrgebiet immer sämtliche Fans triffst. Naja, meine Fußballsozialisation ist dahingehend natürlich meinem Vater geschuldet und meinem Großvater geschuldet, also des Vaters meines Vaters, die mich mitgenommen haben auf Schalke ins Parkstadion, wo ich, weiß ich nicht, 5, 6 Jahre alt war. Und seitdem bin ich eben Schalke-Fan und nur durch die Scheidung meiner Eltern, beziehungsweise zweifache Scheidung meiner Eltern, bin ich halt so viel umgezogen und weil meine Mutter aus dem Rheinland kam, lebte ich dann überwiegend im Rheinland, aber war natürlich schon Fußball sozialisiert, wo meine Eltern noch zusammen waren, also war ich Schalke-Fan im Rheinland. Und genau, deswegen sozusagen diese Fragmentierung.
Wie ist das so an den Schulen bei so vielen regionalen Clubs? Stelle ich mir auch vor, dass man da schon relativ früh mal seinen Mann stehen muss, oder? Oder sucht man sich da Verbündete auf dem Schulhof? Wie ist das da in diesem dicht besiedelten Gebiet?
Ja gut, Bonn ist ja eigentlich easy, weil in Bonn bist du entweder FC-Fan oder Bayer Leverkusen-Fan. So gibt es noch ein paar Gladbach-Fans und so, aber das ist jetzt eigentlich nicht so der Rede wert. Aber auf der Schule, wo ich war das eigentlich jetzt, also es war jetzt nicht so, oh, du musstest deinen Mann stehen auf dem Schulhof, weil du musstest dich da irgendwie prügeln gegen andere Fans. Nee, das war eher so, dass ich immer nach vorne geschickt wurde sozusagen von meinen Mitschülern, um unseren Französischlehrer mit Schalke voll zu labern, weil der war MSV Duisburg-Fan und den konnte man immer so verlabern und dann konnte ich immer so locker 20 bis 25 Minuten Unterrichtszeit weglabern.
Ich verstehe.
Also, ja, okay, ich verstehe. Das war natürlich immer ein Vehikel dafür. Und Ja, und ich hatte...
Wichtige Rolle in der Klasse.
Aber Französischunterricht war ich in den Jahren auf jeden Fall ein wichtiger Mann. Ja, und ich hatte Samstagsschule, jeden zweiten Samstag hatte ich Schule. Dementsprechend wussten die Leute auch, wenn ich Samstag dann mal nicht kam oder zu spät kam, weil Freitagabendspiel war oder beziehungsweise Europacup-Spiel oder so, wussten die Leute, ach, der war im Stadion wieder so. Oder hatten ja, weil ich gut in der Schule war, haben die Lehrer das auch schon gecheckt und irgendwie haben so schmunzelt.
Okay.
Damals spielte Schalke ja auch Champions League, weißt du? Damals habe ich ja. Somit, gut, jetzt springe ich schon so in die späten Nullerjahre oder ja, späte Nullerjahre rein. Damals hat ja Schalke noch gegen Barcelona gespielt. Hab ich Henri und Messi gesehen in der Arena auf Schalke. Oder Manchester City habe ich gesehen, meine Güte.
Ja, lang ist her, ne?
Lang ist her. Und auf dem fast gleichen Platz saß ich irgendwann gegen Ingolstadt und dachte mir, alter Schwede, ey, hier gucke ich jetzt Ingolstadt, aber genau hier saß ich auch mal und habe Barcelona gesehen.
Ja, man kriegt immer Wehmut, ne, wenn man diese Schnipsel sieht, wenn Schalke mal irgendwie in Champions League gespielt hat, was für Spieler auch auf Schalke gespielt haben, ne? Oder was wäre aus Schalke geworden, wenn alle Spieler da geblieben wären und so, ne? Also das war ja schon wirklich eine richtig gute Mannschaft, die wir da um die Zeit in der Champions League hatten.
Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und vor allem auch die deutschen Nationalspieler allein, die alle durch die Elgert-Schule kamen. Das ist ja auch krass.
Klar. Ja. Ja, eine Standardfrage von mir ist und wird immer sein, die nach dem ersten Stadionbesuch. Du hast es eben schon angeteasert. Also ich weiß auch noch ganz genau, wie das damals bei mir war. Ich war irgendwann, so, keine Ahnung, das muss so 1997 oder so gewesen sein, bei meinen Großeltern in der Nähe von Hamburg irgendwann zu Besuch. Meine Tante, hier schöne Grüße an Perdita an der Stelle, hat damals bei Premiere gearbeitet. So, für die Jüngeren, Premiere, das war früher der Pay-TV-Sender, der heute Sky ist. So, mitten beim Kaffeeklatsch knallte sie mir dann so einen Briefumschlag auf den Teller und darin waren dann Karten fürs Bundesligaspiel HSV gegen Bayern im guten alten Volksparkstadion. Das werde ich nie vergessen, durch Hamburg zu fahren und endlich mal diesen ganzen Beschilderungen Richtung Stadion zu folgen.
Die man sonst mal mit den Eltern irgendwie hat.
Ja, wenn man mal mit den Eltern irgendwie durch eine Stadt gefahren ist, wo ein Stadion ist und man diese Wegweiser Stadion gesehen hat, man hofft immer, man fährt in die Richtung, aber mein Papa biegt dann irgendwie nicht ab. Und diesmal sind wir dann schön immer in die Richtung Stadion gefahren. Das war als 8-9-Jähriger so ein geiles Gefühl. Und dann durfte ich noch vorm Stadion einmal in diesen Übertragungswagen von Premiere rein und da habe ich mir mal alles angeguckt. Und dann ins ausverkaufte alte Volksparkstadion, das werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Unvergessliches Erlebnis. Was war es denn bei dir? Du hast eben schon gesagt, Parkstadion mit 5 Jahren. Weißt du noch, welches Spiel?
Ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Spiel. Ich weiß, es war gegen VfB Stuttgart. Und es war mit meinem Vater, meinem kleinen Bruder und mit meinem Großvater. Mein Großvater, der ist, hat auf Zeche gearbeitet und so weiter, kommt auch aus dem Ruhrgebiet. Jetzt muss ich jetzt nicht alles im Detail erzählen, aber auf jeden Fall war der für sein Alter, damals war der dann so 71, 72, das ist ja eigentlich kein Alter, war der schon fix und fertig, also körperlich und ganz langsam zu Fuß. Und beim Parkstadion muss man irgendwann so zur Haupttribüne so einen Hügel erklimmen, mehr oder weniger. Also es geht eine relativ steilen Zubringerweg hoch vom Parkplatz kommend. Ja. Ich weiß noch, dass wir da dauernd anhalten mussten, weil Opa wieder nach Luft schnappen musste und am Stock so langsam war und so weiter. Und ich konnte das gar nicht erwarten, bis wir endlich in dem Stadion da oben sind. Und dann waren wir da halt Haupttribüne oder Familienblock gab es damals noch im Parkstadion. Da saßen wir das erste Mal. Ich meine, es war sogar Olaf Thon, der ein Freistoßtor geschossen hat. Und es waren 4-3. Aber ich, vielleicht trübt einen auch die Erinnerung, weil ich kann es dir ehrlich gesagt so im Detail nicht mehr sagen. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich in der Zeit mit meinem Vater relativ oft gefahren bin. Allein weil aus dem Münsterland, das war so ungefähr so eine Dreiviertelstunde vom Stadion entfernt, wohnt mein Vater immer noch im Münsterland. Und damals war es halt die Zeit, dass man sagen konnte, okay, ist schönes Wetter, sollen wir auf Schalke fahren? Ja klar, gut, dann fahren wir los, Tageskasse, gehst du an eine Bude. Mal gucken, gegen gerade Haupttribüne, irgendein Ticket wird schon noch geben. Und das war ja relativ unkompliziert, da auf Schalke zu fahren. Und also ich muss sagen, dieser Zauber ist für mich, ehrlich gesagt, genau der gleiche heute noch. Also ich war neulich mit meinem Vater wieder im Stadion gegen Fürth, Schalke Fürth zu Hause. Und dieser Moment, wenn du da diesen diesen Weg hochkommst und durchs Drehkreuz gehst, mhm, und dann nochmal die Treppe hoch zur Tribüne und dann nochmal die letzte Schranke in das Stadion rein und dann die Treppe hoch, dass du quasi dahin zu deinen Plätzen kommst. Und dann gehst du ja irgendwann über die Schwelle und guckst das erste Mal in das Stadion auf den Platz rein.
Ja, ganz genau. Dieser Moment.
Auch wenn es tagsüber ist, das Flutlicht macht ja nochmal so ein anderes Licht und hebt das irgendwie nochmal so hervor, den Platz und so. Und du siehst irgendwie alles so doppelt so scharf, wie es eigentlich ist, weil es ist alles so super ausgeleuchtet und super klar. Und also ist heute noch genauso. Ich gucke immer, okay, wo steht heute das Fernsehteam? Sky steht da, DAZN steht da und wer läuft da so rum? Und was machen die Fans? Also entweder stehst du selber im Block, ich stehe da jetzt nicht mehr mittendrin, aber guckst du so, okay, was machen sie so? Wie sieht's aus? Wer ist schon da? Guckst du, wer läuft sich wie warm? Hat einer ein Leibchen an oder nicht? Wie werden sie wohl spielen? Ohne Scheiß, da kriege ich ein Grinsen ins Gesicht, wenn ich das so erzähle. Aber ich gehe halt leider mittlerweile relativ selten auf Schalke ins Stadion. Also wahrscheinlich
Du hast es gerade perfekt beschrieben, genauso hätte ich es auch beschrieben. Genau diese Schwelle, wo sich das Grün vom Rasen über den Beton so erhebt.
Ja,
genau. Und du dann in dieses Stadion guckst und die ganzen Tribünen siehst, die sich so langsam allmählich füllen und so die ersten Gesänge durchschwappen. So, das sind so die schönsten Momente, die es überhaupt gibt. War denn dein erstes Fußballspiel auf Schalke auch der Moment, wo dich der Fußball so gepackt hat und für immer gefesselt hat? Oder gab es da noch andere Erlebnisse, die dich zum Fan bzw. zum Schalke-Fan haben werden lassen?
Ja, ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Auf den 19. Mai 2001, 4 Minuten 34 Sekunden Meisterschaft, komme ich gleich drauf zu sprechen. Ich weiß auf jeden Fall, ich bin oft mit meinem Vater gefahren, wir haben verschiedene Spiele gesehen, mal auf der Gegengerade ohne Überdachung, wo wir voll im Regen saßen. Kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen, in der Bundesliga ein Spiel zu sehen, wo du nass wirst, weil es regnet und du da im Regen sitzt. So. Und da hat er mir auch immer schon erklärt, guck mal hier, das Fernsehteam, das machen die jetzt so und das ist ein Beleuchter und das ist der Journalist, der macht dies und das und so weiter. Mhm. Und das weiß ich, dass ich das immer sehr aufgesogen habe und nach dem Stadionbesuch auch immer direkt nach Hause Sportschau beziehungsweise rangucken. Also es gehörte auch immer dazu. Und da habe ich sehr viele Erinnerungen an verschiedene Spiele, aber natürlich vor allem an die Überraschung, ähnlich wie du es gerade von deiner Tante erzählst, mit so einem Umschlag und da sind auf einmal Karten drin, war es nämlich zwei Tage vorm letzten Spiel im Parkstadion, dass mein Vater mich überrascht hat. Er hat zwei Karten klar gemacht für Schalke gegen Unterhaching, letzter Spieltag.
Nein, da warst 2001. Du vor Ort auch noch.
Ja, ja, da war ich vor Ort.
Alter,
natürlich,
da warst du. Ach du Scheiße, ne?
Zwei Tage.
Oh ja, da muss ich einmal ein bisschen anteasern hier. Wir hatten kurz vor Aufnahme einmal kurz drüber gesprochen, ob wir über dieses schlimme Erlebnis sprechen wollen. Aber du hast ja erzählt, du warst ziemlich oft im alten Parkstadion. So.
Genau.
Was würde ich dafür geben, da nochmal eine Zeitreise in die 90er zu machen? Für mich eins der schönsten Stadien Deutschlands, habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Dieses weite Rund mit den wunderschönen Flutlichtern. Sein letztes Spiel erlebte das Parkstadion im Mai 2001. Du hast es gerade angesprochen. Das
19.
Thema,
Mai 2001, ja.
Ja, kann ich dir nur schwer sparen.
Bayern in Hamburg.
Darüber gibt es ja auch diverse Dokus. Also nochmal für die Jüngeren. Schalke und Bayern waren am letzten Spieltag im Meisterschaftskampf. Bayern hatte nach 33 Spielen 3 Punkte vor und bekommt in der 90. Minute in Hamburg das 0:1 durch Sergej Barbares. Während Schalke 5:3 gegen Unterhaching schon gewonnen hat.
Genau.
Und im Stadion hieß es dann, das Spiel in Hamburg sei aus und Schalke aufgrund des besseren Torverhältnisses Meister. Übrigens war ja auch der Spieltag davor schon der Killer.
Ja,
da also, Balakow für Stuttgart in der 90. und Zickler für Bayern auch in der 90. irgendwie 5 Sekunden Unterschied. Also,
alle reden immer
Wahnsinn,
über den 19. Mai, aber das war Quatsch. Also das war Quatsch. Ja, Schalke hat selber verkackt in Stuttgart. Die haben damals, glaube ich, sogar gegen den Abstieg gespielt oder so. Die waren auf jeden Fall richtig schlecht. Und du musst am 32. Spieltag in Stuttgart einfach nur gewinnen und verlierst da aber 1-0. Also da hat man es
verkackt. Bayern dreht ein Spiel gegen Kaiserslautern zu Hause.
Genau. So, und dann
die Massen stürmen das Spielfeld.
Ja, warte.
Und mussten
pass auf. Wir sind da auf jeden Fall. Um uns herum hört man so viel Schlachtrufe wie nie zuvor. HSV, das ganze Parkstadion war von Anfang an HSV-Fan. Vom Parkplatz bist du ins Stadion gelaufen, aber hieß HSV, HSV.
Und der Manager hatte auch ein HSV-Trikot an, ne? Müller?
Ah ja?
Ich erinnere mich an die Bilder.
Kann sein. Ich glaub, also zuzutrauen wäre es ihm. Und wir sitzen wieder im Familienblock, weiß ich noch. Ich mit meinem Vater alleine diesmal. Und das Spiel geht los und Schalke gerät erstmal in Rückstand. weil da irgendwie so ein dummer Freistoß. Und mein Vater zeigt sogar noch auf die Zwei-Mann-Mauer und sagt, boah, guck mal, so nur eine Zwei-Mann-Mauer und auf einem kurzen Pfosten, da, das ist gefährlich jetzt. Er hat direkt nicht die Mauer gut gestellt. Zack, genau da auf einem kurzen Pfosten geht das Ding rein.
War nicht sogar 0-2 sogar noch Rückstand?
Genau, dann geht es sogar noch 0-2 und du denkst, was ist denn hier los, Alter? Ja, und dann hat Schalke halt nochmal aufgedreht. Gerald Asamoah mit dem Hackentor. Jörg Böhme macht, glaube ich, zwei Stück.
Ja.
Das war auch eine geile Mannschaft, geile Alter. Emilien Penzer, Ebbe Sand, Jörg Böhme, Andi Möller. Also das war wirklich auch eine verrückte Mannschaft. Naja, und dann ist irgendwann 5-3, Abpfiff. Und keiner weiß, was ist los. Auf einmal Videotafel geht an. HSV 1, Bayern 0. Alle rasten völlig aus. Also alle rasten völlig aus. Völlig, also das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich schreie, deutscher Meister, deutscher Meister. Und so ein Typ neben meinem Vater, so im gleichen Alter, nimmt ihn so zur Seite und sagt, guck mal hier, so ein kleiner Steppke, ey, wie lange mussten wir darauf warten? Deutscher Meister, gibt's doch nicht und so weiter. Und dann irgendwann Platzsturm, ganze Nordkurve rauf auf den Platz. Ich sehe hinter der Gegengrade geht ein Feuerwerk los, ein blau-weißes Feuerwerk. Alle liegen sich in den Armen auf dem Platz. Das ganze Stadion dreht durch. HSV, HSV. Und dann auf einmal geht der Videowürfel, die Videoleinwand an. War ja noch kein Würfel. Und das erste Bild, was ich sehe, was ich nie vergessen werde, Oliver Kahn diskutiert mit Markus Merk.
Ja.
Face off. Und schreit den an. Und ich so, hä, wie, was? Ja gut, die ärgern sich, keine Ahnung, haben sie jetzt verkackt und so weiter. Und war irgendwie komisch. Aber dann war irgendwie, war die erste Kameraeinstellung dann die weiter weg. Und da war klar, nee, das ist nicht nach dem Spiel, die spielen noch. Und da hat man es irgendwie gar nicht verstanden. Und auf einmal legt er sich den Ball dahin und im 16er und da hat man irgendwie alles gar nicht gecheckt. Ja, und Patrick Andersson läuft hin und man sieht, die machen ein Tor und alle Bayern rasten aus und Andersson und so weiter und so fort. Sagnol übrigens hat in der Mauer gefoult, der hat Schober beim Rauslaufen gehindert. Also eigentlich war es sogar noch irregulär, aber kleiner Side-Info. Ja, und dann war also wirklich, also, was? Also, hä? Also war mucksmäuschenstill, hast gar nichts mehr gecheckt. Und du sagst, was ist denn jetzt passiert? Und in diesen Moment rein, wo man sich, also völlige Leere und so weiter. Stell dir vor, ich bin 12 Jahre alt, ne? Also ich bin mit meinem Vater da, ich mache alles, was mein Vater sagt. Und mein Vater sagt in diesem Moment, alles klar, wir fahren. Also müssen wir jetzt auf den Parkplatz, weil sonst stehen wir im Stau. Weißt du, Klassiker. Wir müssen jetzt schnell zum Auto. Ja, und dann laufen wir da.
Komplett geerdet.
Und dann läufst du da durch so eine Zombie-Landschaft zurück zum Auto. Und checkst gar nicht, was passiert ist. Mein Vater hat immer gesagt, was ist denn passiert? Haben die da noch gespielt oder nicht? Du hast ja auch kein Handy, dass du das nochmal nachlesen konntest, sondern es ging wirklich, wir müssen jetzt nach Hause und rangucken. Also, was ist los? Ja, dann haben wir das Elend da nochmal angeguckt im Fernsehen. Und das ist auf jeden Fall ein Moment, den wirst du niemals vergessen. Das weiß ich alles noch wie gestern. Und vielleicht war es nicht der erste Stadionbesuch, aber das war auf jeden Fall der emotionalste Stadionbesuch, der mich definitiv komplett bei Schalke hat bleiben lassen, sagen wir mal so. Aber es gab auch gar keine Alternative. Also.
Ich habe das Spiel damals auf NDR 2 im Radio verfolgt und das konnte ich schon vor dem Radio kaum fassen, was da passiert. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das angefühlt haben muss. Ein unfassbarer Stich ins Herz muss das gewesen sein. Also dieser Moment, wo Andersson das Ding reinballert. Der hat ja in seinem Leben, glaube ich, vorher noch nie ein Tor geschossen.
Ja,
überhaupt genau. Diese ganze Situation. Ein Rückpass, der eigentlich keiner ist.
Auf
einen, Schober,
auf
der eigentlich
einen,
Schalker
genau,
ist.
Genau, auf einen Schalker. Ja. Der das Ding einfach nur wegballern
und dann,
muss.
Und dann kommt da Olli Kahn, will das Ding selber schießen. Effenberg sagt, ja komm, bleib mal locker hier. Der Andersson schießt, der hat einen Schuss wie ein Pferd. Und der ballert das Ding da einfach rein. Ich glaube, der trifft ihn nicht mal richtig. Der geht da durch 80.000 Beine durch.
Und vor allem, es ist aber wirklich so, wie du gerade sagst, jeder weiß noch, wo er das gehört oder verfolgt hat. Also wenn auf zeitlebens, wenn ich darüber rede, dann sagt, es ist immer die Reaktion, wie du jetzt gerade, ich weiß noch ganz genau, ich war da und da.
Ja. Das ist krass, ja. Also ich hab kein anderes Bundesliga-Finale so oft geguckt wie dieses. Uff. Es gibt ja unzählige Dokus drüber, ne? Und auch die, ja, mit den Einspielern. Dann gibt es ja hier diesen Premiere-Reporter damals, Rollo Fuhrmann.
Ach so, Fuhrmann.
Rollo Fuhrmann, der hat ja da irgendwie in Schalke das Gerücht verbreitet, Spiel ist zu Ende.
Genau, der hat das
und daraufhin, Assauer gesagt. Daraufhin ist dann Assauer da, hier mit der Faust hoch und so, jetzt sind wir Meister. Und dann haben sie angefangen zu feiern, aufgrund seiner Aussage. Ja. Und dann hieß es irgendwann, nee, wird noch gespielt.
Rollo Hamburg Fuhrmann, Alter. Und Assauer, ja. Gott hab ihn selig, aber dem wäre es noch zu gönnen gewesen. Aber das ist, um aus Fanperspektive das zu Ende zu erzählen, die Geschichte mit meinem Vater, weil Fußball ist für mich auch auf jeden Fall so eine Vatergeschichte. Viele, viele Jahre später bin ich mit meinem Vater im Stadion, nämlich vor 2 Jahren, am vorletzten Spieltag Heimspiel in der Arena auf Schalke gegen den FC St. Pauli. Und mit einem Sieg kann Schalke den Aufstieg klar machen.
Ja.
Und wir haben ganz tolle Plätze, fast an der Mittellinie, ganz unten am Rasen, quasi so Vortribüne mäßig. Und es passiert das Gleiche, wir gehen in Rückstand. Und du bist wieder da und denkst, was ist denn jetzt los? Und dann, das Spiel nimmt da irre Wendungen und so weiter und stand kurz vorm Spielabbruch, weil so viel gezündelt wurde und so, die ganze Kurve war voll Bengalos und der Stadionsprecher immer weiter, Leute, nein, nach dem Führungstor, nein, hört auf zu zündeln, die brechen uns das Spiel ab, packt die Fackeln ein, Alter, die brechen uns das Spiel ab und so. Und Asamoah lief in die Kurve, ey, jetzt hört auf, wir müssen hier nur noch 10 Minuten zu Ende spielen, dann sind wir aufgestiegen und so. Unglaublich dramatisch. Und danach auch Platzsturm. Und dann saß ich da mit meinem alten Vater. Ich habe gesagt, Papa, ey, ich will dich jetzt hier nicht allein lassen, aber ich kann jetzt auch nicht hier sitzen bleiben, weißt du? Ja. Er sagt, nein, geh, renn, Junge. Ja, aber dann auf den Platz und so. Und das war so irgendwie die Aufarbeitung von diesem ganzen 2001-Ding. Also ich bin überzeugt, für den Verein FC Schalke 04 war der Aufstieg zu Hause gegen St. Pauli mit dem Platzsturm auch eine Aufarbeitung von 2001.
Okay. So groß war das?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich glaube, du warst du nicht sogar im Innenraum und hast dann noch Fotos gemacht mit irgendwelchen Spielern und so? Warst du nicht sogar noch in den Katakomben und so? Nee, habe ich das richtig gesehen?
Ach, Digga, diese Nacht alleine füllt einen ganzen Podcast. Ja, das trug sich dann so zu, dass ich mit ein paar Jungs war, mit denen ich mich so ein bisschen connected habe im Zuge dieser ganzen Anti-Tönnies-Proteste bei Corona 2020. Und mit der Gruppe war ich dann da. Mein Vater war dann irgendwann gefahren und dann war ich da noch in der Mitarbeiterkneipe oder wie auch immer, Aufstiegsparty in der Arena. Und dann sagte irgendwann einer, sag mal, wo ist eigentlich der und der? Ja, der hat mir gerade geschrieben, der trinkt Gin Tonic mit Darko Chulinov. Hä, wie? Ja, der ist auf der Spielerparty. Oder wie? Was? Ja, da müssen wir hin. Da müssen wir irgendwie hin. Naja, und dann schreiben wir ihm, ey, Digga, kannst du uns reinbringen und so weiter und so fort. Also Sieber, schöne Grüße. Schöne Grüße an alle, die in dieser Nacht dabei waren. Ich werde es meinen Lebtag nicht vergessen. Wir alle werden es den Lebtag nicht vergessen. Egal, was kommt, egal, wie es jetzt ist. Digga, Clemens Tönnies hat in diesem Verein nichts mehr zu melden. Und gegen Pauli sind wir zu Hause aufgestiegen und waren auf dieser scheiß Spielermannschaftsparty bis 7 Uhr morgens. Und das wird man nie im Leben vergessen. Keiner kann einem das wegnehmen.
Geile Geschichte.
Okay, jedenfalls, ich muss das kurz zu Ende erzählen. Wir sind also 12 Jungs, super besoffen. Ja. Und laufen halt schnurstracks diese Katakomben, diese Gänge darunter durch die Arena auf Schalke, bis wir an so ein Pärchen von Securities kommen. Diese Securities sagen, Jungs, wo wollt ihr denn hin? Ja, wir wollen auf die Mannschaftsparty. Ja, also, das könnt ihr voll vergessen.
Das wollen viele.
Ja, das wollen viele, das könnt ihr voll vergessen. Haut mal ab, Alter. Ja, nee, wir haben einen, der kann uns reinbringen. Und ich denke schon so, ey, Digga, wir kommen hier nie im Leben durch. Also, wer soll uns denn jetzt da hinlassen? Und dann, stell dir vor, ein 50 Meter langer Flur taucht am Horizont Sieber auf, den ich jetzt gerade erwähnt habe. Mit seinem mit dem alten Schalke-Trikot mit Victoria-Versicherungen drauf und in seiner iconic grauen Jogginghose. Sichtlich Schlagseite. Schon hat sich scheinbar schon offensichtlich ein paar Darko Chulinov Gin Tonics reingeklebt und kommt runter und sagt, ja, die kommen rein. Und er sagt, wer bist du denn? Also, die kommen auf jeden Fall nicht rein. Und ich denke schon so, Digga, als ob der uns jetzt hier rein, das wird doch eh nichts kommen. Leute, scheiß drauf, wir gehen wieder zurück. Dann geht er wieder zurück im Slow-Motion-Tempo, diesen ewig langen Flur, und kommt dann wieder mit einem, der so einen Benzel hatte, Also vom Verein und der Security, sieht den schon am Ende des Flurs, guckt uns an und lacht und sagt, okay Jungs, viel Spaß.
Geil.
Ja, und dann waren wir da auf der Mannschaftsparty mit allen möglichen Leuten, ein paar ehemalige Sport1-Kollegen habe ich da gesehen und die Mannschaft war da einfach so und Arm in Arm mit Simon Terodde, zeigt mir den Platz in der Kurve gesungen und das war so krass, Alter. Das war so krass.
Ja, hört sich wirklich so an, als hättest du damit dein Trauma von 2001 vergessen machen können.
Das sind
geile Geschichte.
Das sind so Momente, da verstehst du, während es passiert, gar nicht, was da gerade passiert. Also ich war die nächsten Tage, drei Tage später war ich zu Hause und habe mich immer noch gefragt, ist das echt passiert? Und ich gucke auf mein Handy und sehe die Fotos und denke, ja, das ist echt passiert. Ja, aber ich find's ja geil.
Ja,
du bist ja aber auf jeden Fall, kann man ja sagen, ein großer Fußballfan, weil nicht umsonst betreibst du ja die Kurvenhelden-Page und Kurvenhelden aktuell ja auch. Und ich meine, das ist ja im Grunde Fußball, also ein wichtiger Teil von Fußballkultur heute auch, ne? Dass das alles auch auf Social Media verlängert wird, was wir da gerade so besprechen, Fanproteste und was geht ab in der Kurve und so weiter und so fort.
Klar, Fußballfan bin ich in erster Linie, ne? Das ja schon seit... Genau wie du, seit Kindesbeinen an, aber ich erinnere mich auch noch an meine ersten Stadionerlebnisse und ich habe letztens nochmal Fotos gefunden, die ich noch mit einer Digitalkamera geknipst habe und entwickeln lassen habe bei Kloppenburg oder so. Ich habe da Fotos gemacht, 300 Stück, keine Ahnung, und ich habe gesehen, dass ich fast nur Fotos von den Fanblöcken gemacht habe.
Mm.
Ich war einmal wieder mit meiner Tante, da nochmal wieder ein Rückbezug. Wie gesagt, hat bei Premiere gearbeitet, hat er irgendwann gesagt, Mensch, mach doch hier mal bei so einem Gewinnspiel mit, als Einlaufkind.
Mm.
Ich habe gesagt, ja gut, machen wir. So hat sie Fotos von mir gemacht, hat eine Bewerbung hingeschickt. Und zufällig habe ich gewonnen.
Zufällig.
Und dann zufällig habe ich da gewonnen. Und dann durfte ich nach Bremen fahren, ins Weserstadion gegen Bayern München.
Schönes
das war im Jahr 1999, 17.12. Und da durfte ich dann einlaufen mit Claudio Pizarro an der Hand.
Oha.
Damals im Trikot des SV Werder Bremen, 18 Jahre alt, noch relativ unbekannt zu der Zeit.
Oha.
Ganze Zeit habe ich wollte eigentlich mit Juri Maximow einlaufen.
Nein, Pizarro hast du viel besser getroffen.
Ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja nicht. Ne? Also ich war damals, fand ich Maximow von Bremen noch am coolsten. Marco Bode hat einen kleinen Schnack mit mir gehalten. Was ich auf jeden Fall verhindern wollte, war mit Frank Baumann einzulaufen. Keine Ahnung, den fand ich irgendwie langweilig. Und dann...
den finden auch heute noch viele langweilig.
Ja, stehst du da im Spielertunnel, hinter dir die Ostkurve, wo so eine kleine Choreo, Danke Frank, stand da glaube ich drauf. Ich weiß gar nicht, an welchen Frank das damals ging. Frank Ross glaube ich nicht, weil der spielte da noch. Und dann stehst du da im Spielertunnel. Und dann laufen da so, keine Ahnung, Lothar Matthäus hat da noch gespielt, Dieter Eils, Roque Santa Cruz, Effenberg, Oliver Kahn laufen an dir vorbei, Alex Zickler. So, und dann stehst du da halt und läufst in dieses Stadion ein, 36.000 Zuschauer und hast einfach schlotternde Knie. Also ich habe wirklich, während ich eingelaufen bin, konnte ich das gar nicht so aufsaugen, gar nicht so genießen, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, ich stolper hier gleich, weil ich so weiche Knie hatte. Ich bin so, Claudio Pizarro hat mich da durchgezogen und dann natürlich noch so da einmal kurz in die Tribünen winken und dann der lange Weg zurück, den musst du ja sprinten. Also ich bin froh, dass ich da nicht hingeflogen bin. Das war wirklich eins der geilsten Erlebnisse auf jeden Fall. Aber auch da irgendwann dann irgendwo in irgendeiner Ecke gesessen und die ganze Zeit nur Fotos von der Bayern-Kurve gemacht, weil da auch so Doppelhalter hochging, weil da Bengalos gezündet wurden. Ist mir letztes Mal so aufgefallen, dass ich vom Spiel selbst nicht viel Fotos gemacht habe, aber von der Kurve, die gegenüber war, die ganze Zeit nur darauf geachtet. Also es ist immer so ein bisschen bei mir schon immer, geht miteinander einher. Und Fußball ohne Fans ist natürlich für den Arsch, macht überhaupt keinen Spaß. Die ganzen Corona-Geisterspiele, ich habe nicht eins davon geguckt. Also völlig, völlig sinnlos, dass das weitergespielt wurde in meinen Augen. Insofern war Kurvenhelden dann einfach auch so ein bisschen... auch so eine Corona-Idee, das ist ja auch erst während Corona entstanden. So irgendwann mal so ein, zwei Fotos hochgeladen und dann ab und zu nur mal so hier und da mal eins reingestellt, auch von früher, ne? gar nichts Aktuelles, sondern einfach nur von früher. Irgendwelche Sachen, die mich haben damals irgendwie, die damals bei mir so die Saat gelegt haben, mich so für Fußballkultur, Fankultur zu interessieren. Irgendwelche Videos aus Griechenland oder Italien vor allem, ne? Die dann nochmal rausgekramt in ganz, ganz schlechter Qualität, weil es damals ja einfach auch gar keine Handys gab, haben irgendwelche Leute dann mit ihren Digicams gefilmt und dann irgendwann, wenn du Glück hattest, mal auf YouTube eingestellt.
Ich weiß
ja, das, solche Sachen dann da.
Ich weiß es auch von meiner Zeit, wo ich am meisten auf Schalke gefahren bin, also so zwischen, also so 16, 17, 18 des Lebensjahr, da bin ich eigentlich am meisten gefahren. Und da habe ich auch sehr viel Zeit am PC immer verbracht, dann eben die Videos aus Foren alle runterzuladen von den Fahrten, wo ich war, wo halt andere Leute Videos gemacht haben. Also ich fühle gerade den Vibe, wenn du sagst, ja, diese alten Digitalkamera, 4:3 Videos in irgendeiner Trash-Qualität und den Gesang habe ich aber noch nicht, den ziehe ich mir da auch nochmal irgendwo her und so.
Ja. Ultras WS.
Ultras WS?
Kennst du das Forum noch?
Ultras WS? Nee, ich war natürlich im Schalke-Forum, Block 5, beziehungsweise nur im Schalke-Forum. Also sonst, da war, also andere Vereine haben mich gar nicht interessiert.
Ja, Ultras WS, das war früher so ein Forum, wo einfach ständig irgendwelche so randale Aktionen einfach reingestellt wurden. So, dann und da hat sich der und der mit dem und dem geprügelt. So, und immer so also Dulli-Kommentare ohne Ende. Ne? Ja. Also es war wirklich witzig, da zu lesen. Aber es war halt oft auch ganz gut informiert. Nicht immer, aber manchmal, also wenn du was wissen wolltest und Erfahrung bringen wolltest online, dann war Ultras WS schon oft die richtige Anlaufstelle, obwohl keiner zugeben würde, da wahrscheinlich mal reingeschrieben zu haben. Ich habe mich da zum Glück nie angemeldet, aber das war immer so damals, zu der Zeit, glaube ich, so, keine Ahnung, 2009 oder was, keine Ahnung, war das so schon eine Plattform, die eine kleine Relevanz hatte, glaube ich.
Ja. Nee, also mit so, also wirklich Deep Down, Ultra und Hool und so weiter, da war ich gar nicht unterwegs. Also weder aktiv fahren, noch irgendwie das verfolgen oder so, oder mich da in irgendwelche Szenen reinarbeiten oder was auch immer. Ich wollte Schalke gucken, Comunio spielen und Pro Evolution Soccer zocken. So, das war so mein Umfeld. Aber was du gerade sagtest, da muss ich auch wieder an das Pauli-Spiel denken, wo wir aufgestiegen sind, weil mein Vater saß links von mir und rechts von mir saß ein kleiner Junge, der war vielleicht 10. Und der war, ich glaube, es war seine Mutter, es war eine junge Mutter, die war vielleicht so in meinem Alter, aber der Junge war so 10. Und der hat auch gar nicht auf das Spiel geguckt, sondern der war, also du hast das gesehen von der ersten Minute an, die Kinnlade hing dem die ganze Zeit auf den Knien, Alter. Der hat den Mund nicht zugekriegt und vor allem, wer da war, Schalke Pauli, dieses Spiel, ich habe die Arena noch nie so laut erlebt wie bei diesem Spiel. Also ich kriege jetzt physisch Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Die Arena war so laut. Es war von Anfang an klar, in diesem Spiel wird aufgestiegen, Alter. Und jeder wusste das. Und es war so laut. Und die ganze Nordkurve, alle haben mitgemacht. Und dann Bengalo und dann diese 15.000 Hände, die hochgehen und so weiter. Und dieser Junge sieht das und kam darauf gar nicht klar. Und der hat immer seine Mutter gefragt, Mama, wie machen die das, dass die alle gleichzeitig singen? Und hat die ganze Zeit so Fragen gestellt. Und die Mutter hat aber selber nicht so Plan. Ne? Und dann habe ich ihm öfter mal so erzählt, guck mal da vorne auf dem Zaun, der singt da so vor und so weiter und so fort. Und da dachte ich auch, dieser Junge, der wird mal ganz deep down in die Fanszene auf jeden Fall reingehen, so wie der da saß.
Der steht jetzt bestimmt schon in der Nordkurve.
Ja, oder macht eine Seite wie Kurvenhelden.
Ja, naja, das vielleicht noch nicht, das vielleicht erst später, aber der wird sicherlich an diesem Tag angesteckt worden sein von der Fankultur.
Ja, bei so einem Spiel auf jeden Fall. Und eine Frage, die ich mir, diese ganzen Videos, hast du da schon so Connectis, kriegst du die geschickt, hast du schon Leute, die sich bei dir melden und sagen, poste mal oder klaust du dir das aus irgendwelchen Foren zusammen oder ist das Betriebsgeheimnis?
Also es ist zum Teil Einsendung. Da achte ich dann immer drauf, dass es nicht irgendwie aus dem Blog heraus gefilmt wurde. Ich achte darauf, dass keine Gesichter drauf sind. Wenn ja, dann habe ich da so eine App, womit ich das dann die entsprechenden Stellen verpixeln kann. Und ansonsten gibt es halt ganz, ganz viele Groundhopper, mit denen man so in Kontakt ist. Es gibt ganz viele Groundhopper-Seiten auf Instagram, also unzählige. Und irgendeiner ist immer irgendwo. Und manchmal spricht man sie vorher an. Wo bist du am Wochenende? Wenn du was siehst, schick gerne mal rüber. Dann gibt es da mittlerweile diese Funktion, diese Collab-Funktion, dass sie dich einladen können, wenn sie was posten, dass das dann bei mir gleich mit erscheint.
Ja.
So, und so funktioniert das. Ne? Also hat man eigentlich immer bei jedem Spiel irgendwelche Leute, die da vor Ort sind und dann auch gewillt sind, da was zuzusenden. Und dann markiert man sie, erwähnt sie. Und dann ist das eine runde Sache.
Ja, das ist cool.
Ja, jetzt haben wir jede Menge über deine Fanbiografie gesprochen und erfahren. Wie sieht denn dein Fandasein heutzutage aus? Du bist ja immerhin selbstständig, freiberuflich unterwegs und sicherlich viele Termine. Wie oft schaffst du es da noch aktiv ins Stadion zu gehen und wie verfolgst du den Fußball, wenn du nicht im Stadion bist?
Ja, also Schalke sehe ich auf jeden Fall jedes Spiel. Also da muss schon viel aufeinander kommen, dass ich Schalke nicht sehe. In Stadion schaffe ich es tatsächlich wenig. Einfach weil ich beruflich relativ viel unterwegs bin, also zwischen Bremen oder Berlin, dann mit Fernbeziehungen, dann mit meinem Vater, den ich öfter noch besuche, mit dem ich dann auch fahre, oder meine Eltern, meine Brüder, meine Family, die ich besuche. Also das ist leider immer viel zu wenig. Aber immer wenn ich im Stadion bin, denke ich mir, Digga, du musst wieder mehr ins Stadion gehen. Und war auch so ein Neujahrsvorsatz, dass ich mir sage, ich muss dieses Jahr wieder mehr ins Stadion gehen. Ich nehme es mir immer vor, aber ich komme dann so auf meine 5, 6, 7 Spiele in der Saison. Also echt nicht so viel, auch wenn es auf jeden Fall mehr sein sollte, sage ich mal so.
Ja.
Nö, aber sonst gucke ich alles, verfolge das intensiv. Zum Essen gucke ich auch manchmal irgendwelche Schalke-YouTuber, die mir irgendwas erzählen, und nehme so diese ganze diese Entertainment-Schiene nehme ich auch mit, und Wechselgerüchte, was könnte passieren und bla bla bla.
Ja. Okay.
Aber ich merke es auch, also mit den Jungs, mit denen ich dabei Tönnies so eng verwoben war, die sind halt teilweise viel, viel mehr drin in diesem ganzen Vereinspolitischen, und jetzt positioniert sich ja die Opposition bei Schalke und so weiter, da geht es ja auch wieder politisch sehr hoch her. Da bin ich ehrlich gesagt im Moment gar nicht so tief drin. Aber ich würde gerne...
Was habt ihr da denn konkret gemacht in dieser Anti-Tönnies-Kampagne? Was war da so deine Aufgabe?
Ja, ich weiß gar nicht, wie das genau war. Das war auch so ein Corona-Projekt, dass da irgendwie die digitale Kneipe, so haben wir es genannt, da waren einfach so Schalke-Fans, die sich da ausgetauscht haben. Und da ging es da um, warte mal, welche Liga waren wir denn? Was war denn da überhaupt los? Ich krieg das gerade gar nicht mehr zusammen. Da hat Corona, waren wir da schon abgestiegen? Da waren wir schon noch erste Liga.
Nee, ich glaube, war das nicht in Bielefeld nach dem
Arena-Ring-Story?
Das war doch schon weit davor.
Und das war ja vorher alles noch, genau, mit Tönnies rassistischen Äußerungen da, von wegen Kraftwerke bauen damit, und so weiter und so fort. Lirum Larum, ich habe da so ein paar, Jungs kennengelernt in dieser digitalen Kneipe, die haben sich mal ausgetauscht, dann haben sie mich da nach großem Misstrauen irgendwann mit dazugeholt, weil der ist ja ein Journalist und weiß man ja nicht so genau, aber nee, ich bin ja doch auch nur ein Fan. Und dann haben wir da ein paar Jungs haben Banner gemacht immer und dann gehängt, was weiß ich, Tönnies raus, nie wieder Tönnies, Tönnies verpiss dich. Dann war diese ganze Menschenkettenaktion, wo da die Zustände in seinen Betrieben klar wurden, die haben wir so mit initiiert, diese Menschenkette ums Stadion rum, um unter Corona-Bedingungen gegen Tönnies zu protestieren. Da habe ich dann so eine kleine Doku gemacht, oder ein kleines Video gemacht für meinen YouTube-Kanal und so. Und das war ja die Zeit, wo er dann letztendlich auch aus dem Verein dann ausgeschieden ist. Zumindest als Sponsor ist er ja noch da, aber zumindest so als der starke Mann, der sie jetzt wiederkommen will.
Genau, da wollte ich gerade mal fragen. Man hört ja immer wieder so ein bisschen, der Name taucht immer wieder auf in Verbindung mit Schalke 04. Kommt er jetzt zurück oder was ist da jetzt in der Mache?
Ja, ich glaube, das hätte er gerne, ne? Also es gab ja dieses Treffen von diesen ganzen Sponsoren und so weiter, und der hat natürlich nicht nur Geld, sondern auch mächtige Freunde, Stichwort Alfred Draxler, und mächtige Freunde in den Medien, die ihn auch immer mal wieder ins Spiel bringen, beziehungsweise ihn gerne für ein Interview nehmen, beziehungsweise seine Gefolgschaft gerne für ein Interview nimmt. Und da hat sich ja jetzt im Zuge dieses ganzen sportlichen Niedergangs, der ja scheinbar immer noch weiter runtergeht, jetzt so eine Opposition gegründet, unter anderem auch mit Peter Neururer, die halt den Aufsichtsrat beziehungsweise den Vorstand, aber erstmal den Aufsichtsrat irgendwie wieder besetzen wollen und da wieder mehr Macht im Verein übernehmen wollen. Aber also ist jetzt nicht so konkret, aber ich glaube, das ist schon das, was in der Fanszene auch zur Spaltung führt. Weil viele natürlich immer noch sagen, ja, mit Tönnies haben wir wenigstens noch Champions League gespielt und wir gehören noch in die Champions League und wir brauchen Geld und deswegen brauchen wir so einen, und seitdem ist doch eh alles Käse. Aber,
Es
könnte wieder konkret werden, auf jeden Fall, auch hinsichtlich Mitgliederversammlungen und so weiter. Ich muss aber sagen, ich finde, Schalke 04, wie es sich entwickelt hat, auch wenn es sportlich natürlich sich nicht gut entwickelt hat und da viele Fehler gemacht wurden mit fehlender Konstanz, also dass man die Kader nicht zusammengehalten hat, dass man in den letzten 3 Jahren eigentlich jedes Mal wieder einen neuen Kader aufbauen musste und so viel mit Leihspielern gearbeitet hat und so weiter und so fort. Das war halt sportlich dumm. Aber was man sonst so gemacht hat, wie sich die Stiftung Schalke hilft, in welche Richtung die sich entwickelt, was man für ein Profil hat als Verein und wie man auch mit den Fans wieder mehr in Dialog gegangen ist und so weiter, wie das wieder mehr eine Einheit wurde. Das finde ich eine gute Entwicklung bei Schalke. Also muss ich wirklich sagen, ich fühle den Verein viel mehr als zu den Zeiten, wo wir Champions League gespielt haben.
Ja, verstehe. Okay, dann biegen wir langsam auf die Zielgerade ein.
Boah, ist auch ein ganz schöner Riemen, den wir hier machen, ne? 1:30 habe ich hier auch.
Haben wir schon hier.
Krass.
Aber wichtig.
Shoutouts an alle, die jetzt noch zuhören.
Genau. Habe ich letzte Folge schon gemacht. Wunderfrage. Du wachst eines Morgens auf. Über Nacht ist ein Wunder geschehen. Der Fußball hat sich nach deinem Gusto verändert und sich komplett ins Positive gedreht. Auch wenn man da sicherlich viele Dinge einfallen, was hätte sich nach dieser Nacht für dich verändert? Wie sähe der Fußball aus?
Boah, das ist eine ganz schön weitgehende Frage.
Vielleicht committen wir uns auf 3 Sachen maximal.
3 Sachen, die sich geändert haben beim Fußball.
Also ich sag mal so, mit einem Videoschiedsrichter wäre Schalke 2001 deutscher Meister geworden.
Ja, okay, gut. Aber boah, das ist aber eine ganz fiese Frage, Alter.
Heißes Eisen, ne?
Das ist jetzt fies. Also da kämen wir jetzt hin. Das hättest du natürlich, wenn du es anders aufgebaut hättest, hättest du mich richtig in die Bredouille gebracht, wenn du gesagt hättest, also Videoschiedsrichter oder 2001 Meister werden. Das wäre natürlich mies. Aber ja, also Videoschiedsrichter, wenn wir mal damit anfangen, verstehe ich überhaupt nicht. Der muss weg. Das ist ja schon mal völlig klar. Das ist völlige Kacke. Ja. Diese ganzen Bestrebungen, die es gibt, sei es Superliga, sei es Saudi-Arabien, sei es Investoreneinstieg. Ja, wenn es nach mir geht, dann sollte es das alles nicht geben. Das Problem heißt Kapitalismus. Das muss man ja mal Ross und Reiter beim Namen nennen. Der Kapitalismus sorgt dafür, dass sich soziale Ungleichheit gesellschaftlich verschärft. Und der Hyperkapitalismus im Fußball sorgt dafür, dass sich auch die Ungleichheit im Fußball verschärft. Und die großen Vereine noch mehr Geld kriegen und höher, schneller, weiter. Und die kleinen Vereine immer weiter ums Überleben bangen beziehungsweise abgehängt werden. So, diese Ungleichheit ist scheiße. Und die kann man durch eine Neuverteilung der TV-Gelder ein bisschen auffangen. Die kann man vor allem vermeiden dadurch, dass man Investoren eben nicht reinlässt. Und das würde ich mir wünschen. Das Problem ist, das wird ja nicht passieren, weil das ist ja schon passiert. Und wenn du mich jetzt fragst, was müsste sich verändert haben, dann kann ich nicht sagen, ja, in England und bei PSG und so weiter, da müssen die ganzen Scheichs und Ölmilliardäre und Mäzene müssen da alle wieder raus. Das wird ja nicht passieren. Aber so ein gallisches Dorf in Deutschland zu sein, wo das nicht passiert, das fände ich trotzdem geil. Ich folge nicht dem Argument, dass es heißt, man muss konkurrenzfähig bleiben, um geilen Fußball zu sehen. Man muss sich Investoren öffnen, damit wir auch irgendwann mal einen 250 Millionen Euro Transfer tätigen können. Das ist für mich kein Argument. Ich brauche diese Konkurrenzfähigkeit nicht. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir uns in Deutschland möglichst viel diesen Investoren versperren und uns aber eine Fankultur erhalten, die so ist, die so lebendig ist, wie sie jetzt gerade ist, dann ist das ein Fußball, den ich sehen will und in dem man sogar noch ein bisschen mehr gegensteuern kann, Stichwort TV-Gelder und so weiter, dass es wieder spannender wird. Da kann ich jetzt nichts zu sagen zu England und Saudi-Arabien und so weiter, weil der Zug ist längst abgefahren, Alter. Also das Ding ist so heftig, das kannst du gar nicht mehr zurückdrehen. Aber bei uns müssen wir den Scheiß ja nicht mitmachen. Also nein zu Investoren auf jeden Fall, nein zum Videobeweis, das ist relativ easy. Und das sind eigentlich schon die großen Dinger, dass man diesem Hyperkapitalismus Einhalt gebietet und vor allem dafür sorgt, dass Fußball den Menschen weiterhin gehört, dass man für 15 Euro, auch wenn das oft schon knapp wird mit 15 Euro mittlerweile, ne, irgendwie noch eine Stehplatzkarte kriegt, dass es überhaupt Stehplätze gibt und so weiter und so fort. Das muss einfach dieser Volkssport bleiben, der so oft zitiert wird. Und nur dann hat man auch solche Fanproteste in Deutschland, die man in England so nicht hat. Weil die Leute, die so protestieren, sich einen Stadionbesuch gar nicht leisten können.
Gehe ich mit? Sehr gute Antwort. Zu guter Letzt brauche ich von dir noch eine Schalke 04 Traumelf. Aber da gehen wir nicht nach Toren oder nach Potenzial oder sowas, sondern da gehen wir nach deiner ganz persönlichen Traumelf. Da kommt es auf Dinge an wie Leidenschaft, boah, wie Loyalität oder Haltung. Da gibt es da bestimmte Publikumslieblinge. Wer hat dich zum Schalke-Fan werden lassen? Wen stellst du auf? 11 Spieler.
11 Spieler, jetzt aus der Hüfte geschossen. Boah, krass, da musst du mich doch vorher fragen. Okay, wann? Bevor wir aufgezeichnet haben?
Ja, vorhin.
Echt? Oh, scheiße, habe ich überlesen. Okay, im Tor, wen haben wir denn?
Das kriegen wir trotzdem hin.
Ja, das kriegen wir hin. Im Tor, ja, wenn er jetzt nicht nach Potenzial und nicht so weiter, boah. Ja, sagen wir mal einfach,
Manuel Neuer.
Nee, den auf gar keinen Fall. Wir nehmen Matthias Schober. Weil er er wurde so viel gescholten, der wurde so viel beleidigt, der kann sich auf Schalke ja quasi gar nicht mehr blicken lassen. Der hat so viel Prügel einkassiert und deswegen steht er bei mir im Tor.
Alles klar, okay.
Rechte Seite auf jeden Fall. Oh, rechte Verteidigerseite ist hart. Boah, das ist sehr hart. Ole Campos, Rafinha, Uchida.
Du musst auch keinem bestimmten Spielsystem folgen. Du kannst auch einfach 11 Stürmer aufstellen.
Nee, ich spiel 4-4-2.
Wenn es dir die Sache erleichtert.
Ich spiele 4-4-2. Rechts spielt Rafinha. Innenverteidigung auf jeden Fall Marcelo Bordon. Mhm. Und der zweite Innenverteidiger. Hövedes, der Weltmeister, ist klar.
Ja.
Hövedes, der Weltmeister. Links Levan Kobiaschwili. Mhm. Weil, Kobiaschwili einfach so ein geiler Macker. Ich weiß noch, da hat Schalke auch mal Fanprotest gemacht, weil die so scheiße gespielt haben. Haben so 19 Minuten geschwiegen und wirklich quasi mehr oder weniger nach 19 Minuten und 4 Sekunden kommt Levan Kobiaschwili an den Ball und hämmert das Ding in einen kurzen Winkel da in den Giebel rein und ganze Arena rastet aus, als gäbe es keinen Morgen mehr, Alter. Und allein für den Move. So, auf der 6.
Ja, okay.
Auf der 6 Jermaine Jones. Allein dafür, dass er dass er Kevin Großkreuz an der Eckfahne dermaßen umgewichst hat, als gäbe es keinen Morgen mehr. Jermaine Jones auf der 6 zusammen mit Christian Paulsen. Denn Christian Paulsen hat in einem großen Spiel gegen AC Mailand einmal diesen völlig abgefeierten Welster Kaká, ich glaube damals Kaká in seiner Prime bei AC Mailand. Ja. War Kaká so 22, 23. Christian Paulsen hat den komplett aus dem Spiel genommen. So, dann rechte Seite Fafan. Auf jeden Fall Fafan. Jefferson Fafan. Linke Seite.
Ja.
Boah. Ja, ich wäre jetzt fast geneigt zu sagen Julian Draxler, aber Julian Draxler ist von Schalke zu VfL Wolfsburg gegangen. Also
Jörg Böhme.
Wobei, der hat sich, glaube ich, ja doch, komm, Jörg Böhme. Jörg Böhme, Fafan und Böhme. Ja, und im Sturm stellt sich, ja, sehr hart. Ich würde eigentlich sagen, Penzer und Sand, das wäre mein Sturmduo, aber da gibt es natürlich auch noch einen Raoul, den man ja nicht aufstellen kann. Deswegen ist das Sturmduo Penzer und Sand aufgestellt und Raoul ist mein Spielertrainer.
Ah, so. Okay. Ich erinnere mich noch an Emil Penzer 5-1 gegen Bayern, ich glaube Dreierpack.
Yo.
Auch ein geiles Spiel gewesen.
Ja, und den zum Beispiel, von dem hatte ich ein Trikot und den habe ich auch getroffen als bei der Pauli-Aufstiegsparty. Stehe ich auf einmal neben Emil Penzer und denke mir, was zum Teufel passiert hier?
Hat er bei der Party auch ein Nasenpflaster auf?
Nee, hatte kein Nasenpflaster auf, aber wir haben ein Foto gemacht. Ach, es war so geil.
Ja, geil. Ja, das ist eine schöne Mannschaft. Was erreicht man mit dieser Truppe?
Ja, also wenn ich mir die Mannschaft jetzt fußballerisch angucke, weiß ich nicht, ob das heute noch so, ob man da noch mit so, mit Böhme, Paulsen und Jones im Mittelfeld, weiß ich nicht, ob man damit noch so konkurrenzfähig wäre. Bei deren
Spiel. Also man schießt auf jeden Fall viele Freistoßtore hier mit Kobiaschwili und Jörg Böhme, also da sind noch einige Standards mit dabei.
Böhme, Kobiaschwili, Bordon aus der zweiten Reihe. Ja, also ich wünsche mir das, was ich mir für Schalke zumindest noch irgendwie realistisch halte, irgendwann mal wieder Europa spielen. Und wenn es die Conference League ist oder irgendeine neu erfundene League oder die beste, die Europa League, der Zweitligisten, irgendwann werden sie sich schon ausdenken und irgendwann werde ich Schalke nochmal international sehen.
Okay, das wünsche ich dir. Hubi, Dann bleibt mir nur zu sagen, das hat mir ganz, 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 ganz viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mein Gast im Kurvenhelden-Podcast zu sein.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich bin sehr gespannt, wer sich das wirklich bis zum Ende anhört. Und ich wollte dich wirklich nicht so an die Wand labern, aber du hast ja gesagt, das ist auch Konzept. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich hier...
Ja, das ist das Konzept.
Ich konnte viel erzählen, was ich noch nie irgendwo erzählt habe. Und ich habe ja ein paar Interviews
schon gegeben. Das war Sinn der Übung.
Und das hat sehr viel Bock gemacht. Also sehr, sehr, sehr geil. Alles Gute weiterhin mit dem Projekt und alles Gute weiterhin für alle, die Tennisbälle werfen und elektronisch gesteuerte Autos steuern.
Alles klar. Also ich werde deinen Weg auch auf jeden Fall weiterverfolgen und wer weiß, vielleicht schnacken wir bei Zeiten ja mal wieder über König Fußball.
Es wäre mir eine Freude. Glück auf!
Der Kurvenhelden-Podcast sowie die Intro- und Outro-Musik wurde produziert von Jörn Hagedorn vom Flucht nach Vorn Studio. Unseren Podcast gibt's in der App von Football Was My First Love auf Spotify, Apple, Amazon Music und Google Podcasts. Wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung und ganz besonders, wenn ihr den Podcast abonniert und uns gerne auch ein Feedback zukommen lasst. Das Studio findet ihr auf Instagram unter @fluchtnachvornstudio, alles zusammengeschrieben. Unseren Gast Hubi findet ihr bei Insta unter hubi_koch sowie auf seiner Website hubertuskoch.com. Und wenn wir schon dabei sind, besucht Kurvenhelden in den sozialen Netzwerken, abonniert die Kanäle, damit ihr nichts verpasst, was im Stadion und ums Stadion herum geschieht. Wir sind zweimal auf Instagram sowie auf TikTok, Twitter und Threads aktiv. Zu guter Letzt gönnt euch unsere Kurvenmelodien-Playlist auf Spotify, denn da sammeln wir seit Jahren alle Lieder, auf deren Melodien in den Kurven dieses Landes gesungen wird.